Podcast, den die Welt nicht braucht. Olli und Micha tun's jetzt auch. Sie tauschen Stifte gegen Mikros, Aufnahme läuft, denn gleich geht's los. Füße hoch, das Gespräch wird flach, als Gag-Raketen sind sie vom Fach, der Cartoonisten Ohrenschmaus. Zwei Stricher packen aus, zwei Stricher packen aus, Olli und Micha mit dem Andi.
Wie es unschwer zu hören war, zwei Stricher packen aus, die neue Folge. Und wir haben heute einen Gast, den Andi Brings. Mir gegenüber sitzt der Olli Hilbring, seines Zeichens Cartoonzeichner. Der Andi Brings, der stellt sich gleich mal toll selber vor.
Ja, genau.
Ich bin Michael Holtschulte, auch Cartoonzeichner.
Ja, guten Tag. Guten Tag. Was für ein Beginn.
Ja, ich dachte mir, da wir heute einen Special Guest haben, gibt es auch ein Special Intro.
Ja. War das KI-Ärzte oder was war das?
Ja, du steigst hart ein, ne?
Ja, Fakten. Nein,
ich habe mit Farin heute telefoniert und der hat das dann direkt noch im Studio aufgenommen.
Geil, Grüße.
Ja, schönen Dank. Nein, natürlich, es ist KI. Ja.
Wirklich? Ich dachte, der wäre im Urlaub. Ja.
Und ich dachte, ich mache einen Witz.
Ach so, nee. Es ist tatsächlich, wir müssen es ja auch sagen, weil natürlich hat Farin Urlaub das jetzt nicht für uns eingesungen. Ich habe in der letzten Zeit sehr viel mit KI und Musikmachen experimentiert. Gibt es ja inzwischen auch so Tools, wo man dann zum Beispiel Gitarrenaufnahmen oder Keyboardaufnahmen selbst hochladen kann, um dann mit der KI so ein bisschen so bandmäßig zu diskutieren. Mach mal das und das draus. Und die dürfen eigentlich nicht, man kann jetzt zum Beispiel nicht sagen, Andi Brings, im Stile von Andi Brings soll da gesungen werden. Oder jetzt Kiss.
Da stößt sogar KI an.
Gottes
Willen, das kann keiner.
Scheuert, ey.
Da wird dann tatsächlich eine Fehlermeldung ausgegeben. Vergleichbare Bands oder sowas darf nicht angegeben werden. Jetzt habe ich aber gemerkt, ich wollte Punkrock, Surfpunk so ein bisschen in dem Stil, so als Intro für uns haben. Und auf einmal ist da eine Stimme, die sich anhört wie, Farin Urlaub, ne? Und dachte mir, wenn wir es jetzt aufklären, dann kann man es natürlich auch einfach mal machen und drin lassen. Außerdem, die sollen die KI verklagen und nicht uns.
Aber zurück zu mir.
Genau. Da wir waren jetzt schon wieder ein bisschen...
Wir sind jetzt hart eingestiegen mit dem Thema Musik.
Andy is in the house. So, ja. Bitteschön. Ja. Guten Tag.
Hallo. Ja, ich bin Andy Brings. Ich bin jetzt zum ersten Mal tatsächlich hier. Ich habe kurz vorher noch gedacht, ich sag auf dem Hinweg noch schnell ab.
Nur, weil du Rockstar bist.
Nee, nur damit ich heute wieder so omnipräsent bin, ohne da zu sein. Weil ich bin ja quasi, ich war so oft schon... Thema in eurem Podcast, ohne da zu sein.
Genau.
Und dann hätte man es noch mal strecken können. Aber ich habe mich so auf euch gefreut, aus Gründen, die
du gar nicht selbst benennen kannst.
Die ich mir nicht erklären kann.
Aber unerklärlichen Gründen.
Ja, wir freuen uns ja auch immer, wenn wir uns sehen. Und jetzt sprechen wir auch mal.
Genau, jetzt sprechen wir mal. Du bist oft Thema gewesen. Du bist seinerzeit, also du bist Rockstar.
Ach ja, ja. Also kann man, wenn das so wirkt, hätte ich ein paar Sachen richtig gemacht. Ich sag mal ja.
Okay.
Aber es gibt bestimmt größere Rockstars, aber das war immer mein Berufswunsch.
In diesem Zimmer.
In diesem Zimmer. Und aber das war immer so wenn andere Feuerwehrmann werden wollten, ich wollte nicht Musiker werden, ich wollte Rockstar sein.
Ah, okay.
So mit allem, was da so mitschwingt. Aber ich wurde auch schon mal von der Mülheimer, meiner Heimatstadt, von der Mülheimer Presse als Volksrock'n'Roller, das ist aber mittlerweile Andreas Gabalier, aber wurde ich auch schon mal so bezeichnet, weil ich bin ja...
Ja, von der Bild-Zeitung?
Nee, von der Mülheimer.
Weil die machen doch immer so Volkshandy.
Aber ich mache die Mülheimer Zeitung auch.
Ich denke immer, ich bin der Andy.
Ja, das... ich.
Und mit allem, was das so mit sich bringt, wie du gerade gesagt hast, das heißt natürlich auch Auftritte in Filmen. Du warst Bürgermeisterkandidat.
Oberbürgermeisterkandidat.
Ja gut. Ich wollte
du hast ja kurz vorher noch gekniffen.
Ich habe nicht gekniffen, ich war nie Bürgermeisterkandidat.
Ja, aber du wolltest es werden.
Nein, wollte ich auch nicht. Ich war ja Parteimitglied, ich hatte die Partei in Herten gegründet und ein Journalist, ich sage jetzt die Zeitung nicht, hat das einfach in die Welt gesetzt, dass ich Bürgermeisterkandidat bin. Ich habe es nur sehr lange nicht aufgeklärt. Und das hat zu sehr lustigen Verwicklungen geführt, bis ich dann aber aus persönlichen Gründen irgendwann gesagt habe, ich kann den ganzen Scheiß jetzt nicht mehr. Ich brauche ein bisschen Zeit für mich. Und da waren aber doch die diverse Parallelen, wie ich jetzt gemerkt habe vor einiger Zeit. Wir waren ja auch vor kurzem zusammen in einem Film. Also du bist ganz umtrieben.
Drin, im Film.
Im Film, da muss man genau erklären.
Ja, du warst auch im Film.
Ich war auch im Film,
Ja, wenn du warst im Film, aber wir waren im Film.
Ihr wart im Film, ich war nur in der Vorstellung des Films.
Nein, man unterscheidet zwischen, man war im Film und war man im Film drin. So. Hier im Ruhrgebiet.
Ja, ja, ich war ja auch mal in einem Film, deshalb kann ich auch behaupten, ja, ich war auch schon mal in einem Film drin, auf jeden Fall.
Im Podcast drin heißt diese Folge.
Und deshalb kann man jetzt mit Fug und Recht behaupten, bekannt aus Film, Funk und Fernsehen.
Ja.
Oder Film, Funk und Facebook, kann man auch sagen.
Alles.
Alles. Ja, okay, Musiker, Schauspieler.
Ja, Schauspieler als erstes.
Politiker als erstes eigentlich.
Politiker?
Politiker.
Ja, unbedingt
lokal,
auch Politiker.
Aber Lokalpolitiker.
Ja. Der Herzen.
Und auch Fan.
Großer Fan.
Großer Fan.
Von Dingen.
Von Dingen.
Und sehr loyaler Fan. Hab eben, wir hatten ja hier schon so ein bisschen...
Im Vorgespräch
kam ja schon, hab ich schon wieder gemerkt, was ihr alles kennt, was du, Olli, leider auch nicht kennst. Soll mal kurz aufklären, auch vielleicht wissen das ja auch andere Leute nicht. Olli hat heute im 20. Jubiläumsjahr von Grey's Anatomy erfahren, dass die
Protagonisten... Soll man ihn jetzt so...
Ja, natürlich.
Okay. Also Olli war sehr, sehr erstaunt, dass eine Protagonistin namens Meredith Grey, die ungefähr seit der ersten Folge der ersten Staffel auch aus dem Off spricht, was sie da so erlebt, in Grey's Anatomy die Hauptrolle hat.
Der Titel der Serie war kein deutlicher Hinweis.
Genitiv S, so
ich habe da nie drüber nachgedacht. Ich habe euch auch gesagt, dass ich es nur als Beisitzer gucke. Also ich will das ja gar nicht sehen. Ich sehe es, weil es läuft bei uns.
Aber du möchtest zeichnen und gleichzeitig aber doch bei deiner Frau sein, ihr ein bisschen Gesellschaft leisten und dann
läuft
dann halt, das kann ich irgendwie nachvollziehen. Aber dass in 20 Jahren man nicht mal irgendwo Meredith Grey mal aufgeschnappt hat beim Beisitzen.
Null.
Das ist der Wahnsinn.
Ja, weil es mich so gar nicht interessiert.
Aber Ally McBeal war
Ally
klar.
Ally McBeal
oder?
Weiß ich irgendwie. Das ist das weiß ich.
Ja.
Das Ally McBeal ist die
Frau von Harrison Ford.
Ja, das ist mittlerweile die Frau von Harrison Ford, die verpeilte junge Anwältin in der Kanzlei.
Das war die Serie mit dem tanzenden nackten Baby.
Ja. Und Lucy Liu in ihrer.
Aber wir wollen jetzt gar nicht mehr Serien. Wir können mal ein Serien-Special mit Andy Briggs machen, aber wir wollen ja jetzt über andere Sachen reden. Du bist auch professioneller Beisitzer im Fernsehgarten.
Du warst mal im Fernsehgarten.
Nationale Bekanntheit.
Drin. Nicht nur wo fangen wir an?
Wenn man richtig, also wenn man irgendwo wirklich mitgemacht hat, dann war man drin. Da müssen wir jetzt.
Oh, das war, okay, man war drin.
Ja. Er war erst im Fernsehgarten, wurde dann angesprochen, war dann mittendrin.
Ja.
Richtig.
Also man war drin, nur nicht dabei. Mittendrin stand nur dabei, haben die ja mal gesagt, ne? Beim Fernsehgarten. Oder was weiß ich wo.
DSF.
Ja, ja. Sehr ja.
Warum weiß ich das als Nicht-Sportfan und Nicht-Sportgucker?
Weil es gibt so ein paar Sätze, Geiz ist geil.
Ja.
Du bist tatsächlich der zweite Gast, der im Fernsehgarten aufgetreten ist.
Wer war der erste?
Ja, Frank Heim, der Bassist von Saltatio Mortis, der ist dann mit der gesamten Band.
Aber er ist ja Bassist, das ist ja was. Aber die
Band musste halt auch ran. Da war irgendwie so ein.
Da halte ich mich raus.
Da war ein Rock-Special.
Ja. Das ist ja leicht. Aber das Rock-Special gab es ja erst, nachdem wir quasi die Türen eingetreten haben. Wir waren ja nicht beim Rock-Special dabei, wir waren ja im normalen.
Ihr habt das zum Rock-Special gemacht.
Fernsehgarten, ja. Genau. Doro war zwar auch. Ja, genau, es wurde dann ein Rock-Special für uns quasi aus der Taufe gehoben.
Aber du warst ja auch mit einem speziellen Song im Fernsehgarten.
Ja. Ja,
das war, glaube ich, von...
Die berühmten drei Worte
von Andy Borg.
Die berühmten
drei Worte, ich liebe dich.
Aber das natürlich sind die drei Worte. In einer Punkrock-Version mit Sex Pistols, Ramones-Zitaten, mit Queen, We Will Rock You-Zitaten.
Und Star Trek.
Star Trek?
Borg.
Das musst du mir irgendwann erklären.
Ja, Borg, die Borgs, an die Borg.
Ja, aber was ist
denn Borg? Kennst du nicht die Borgs aus Star Trek?
Nein, ich habe Raumschiff Enterprise schon als Kind verachtet.
Das sind so die Gegenspiele. Also es gibt die Klingonen, ja. Da sind die Doofen, und die Borgs, da sind die anderen Doofen, okay. Die immer gegen die Enterprise kämpfen.
Und alle
verkürzt dargestellt.
Das genau. Sind ja so die Nazis, weißt du.
Das sind so, die Borg sind so Hybriden, sag ich mal, zwischen Mensch und Maschine.
Das sind aber die Inseln vor bei Schottland.
Genau, da, wo man sein Geld hinbringt, als Rockstar. So. Da schließt sich der Kreis.
Und wir haben sogar noch die Melodie der ZDF-Hitparade eingebaut. Ach,
guck, ja.
Als Tribut, weil wir wirklich stolz waren, im Fernsehgarten aufzutreten.
Ich bin ja ich verfolge ja die Karriere von Andy Borg. Ich habe mal vor Jahren,
alles klar,
vor Jahrzehnten habe ich,
tschüss dann, ne?
habe ich eine Bühne gestaltet für Andy Borg. Da ist er in Herne aufgetreten, im I-Punkt. Das Haus ist schon abgerissen mittlerweile.
Deswegen, weil es kann nicht mehr besser werden.
Die Bühne steht aber
noch. Die Bühne steht noch. Nein, es war auch ein relativ einfaches Bühnenbild.
Hab den ja mal einmal getroffen, beim ersten Mal im Fernsehgarten. Der hat gedacht, also ich kam auf ihn zu, ich sag, Andy Borg, ich find's ihm mega, können wir bitte ein Foto machen? Und der dachte, ich will ihn verarschen, weil ich halt aussehe, wie ich aussehe und bin, wie ich bin. Aber ich hat er auch gefragt, willst du mich verarschen? Ich sag, nein. Weil das sind so alte Helden aus einer Zeit. Olli, du weißt das ja noch, du bist ein bisschen jünger, Michael. Vielleicht hast du es ja noch so am Rande mitgekriegt. Aber wer im Fernsehen auftrat, war überlebensgroß.
Ja, ja, klar.
Egal wer.
Ja.
So, und die haben die ja einfach wahrgenommen und mitgenommen und überhaupt keine Unterschiede. Also ich habe keine Unterschiede gemacht zwischen Erkennen Sie die Melodie und Musicbox mit Desiree. Hauptsache Musik-TV gucken.
Ja, die waren ja auch so unsere Multiplikatoren, ne? Also ich weiß noch, als Jürgen Markus in einer Hitparade aufgetreten ist und die Autogrammadresse wurde ja immer eingeblendet, da war dann eine Adresse aus Herne und alle Leute in Herne, um Gottes Willen, Herne ist im Fernsehen, ja. Geil, Jürgen, danke. Weißt du, das war ja, du bist ja kein Social Media und blablabla, das war ja Hammer. So, und deshalb waren das ja genau, wie du sagst, irgendwie, das waren Halbgötter in Flanell meistens.
So ging es mir, als ich dann rausgekriegt habe, dass Wim Tölke Mühlheimer war oder ist. Und ich habe ja letztes Jahr, in meiner Eigenschaft als Politiker, bin ja kein Politiker, aber ich bin ja noch im Kulturausschuss im Mühlheim, habe ich ja den Antrag gestellt, dass die Stadt den Prüfauftrag quasi erteilt, dass die Stadt Mühlheim doch mal bitte prüfen möchte, in welcher Form man Wim Tölke ehren könnte, Ehrenbürgerschaft.
War der
Plakette am Haus, ja, geboren in Mühlheim-Spelldorf.
Geboren in Mühlheim. Wim Tölke, ja. Kennst du Wim Tölke?
Ja. Der große Preis, Wim, okay. Wurm und Wendelin.
Ja, ja, ich habe da einen Sitzen.
Ja.
Und die Figuren auch. Ja. Und auf jeden Fall, in welcher Form man Wim Tölke ehren könnte, Straße benennen, Platz benennen und so.
Wim Tölke-Platz.
Also ich habe jetzt in 4 Jahren Kulturausschuss noch nie so einen solchen Tumult in dieser Sitzung erlebt im Ratssaal wie da, weil dann kam natürlich sofort aus diversen Ecken die Anmerkung, ich habe im Grunde auch den Antrag nicht vorgestellt, ich habe im Grunde schon eine Laudatio auf Wim Tölke gehalten. Ich hatte auch eine große Preisschallplatte dabei, hat den Wumm aufs Rednerpult gestellt. Weil der hat ja auch mal das Sportstudio moderiert und sich Ende der 60er auch mal sehr unflätig über Frauenfußball im Fernsehen geäußert.
Also ist von ihm Frauenfußball? Ja, mag ich beides.
Ich weiß nicht, aber zurück an den Herd. In einer Zeit, in der Frauenfußball ja noch verboten war.
Ja, natürlich. So,
und er hat sich dann auch, ich habe das wirklich ausgeführt, auch wie dann die Beate, die seine Assistentin beim Großen Preis, dann irgendwann später auch seine Vorgesetzte wurde beim RBB. Also ich habe das wirklich schon aufgenommen, aber trotzdem. Also wirklich tumultartige Zustände im Ratssaal und das wurde dann stadtintern so lange hin und her geschoben, bis es irgendwann versackt ist und der OB mich anrief, hör mal Andy, dein Antrag, ne? Das wird nichts. Ich sage ja, okay, schade, weil ich finde, das ist einer der größten, bekanntesten Söhne unserer Stadt, neben Helge und mir.
Ja.
Wir haben ja nur noch Ulla Kock am Ring und Ralf Morgenstern. Das war's. Das war's eigentlich in Sachen Mühlheim.
Ich hatte gerade geträumt, was ja vor paar dann wäre, wenn jetzt Wim Tölke, der große Preis, die Straße oder auf einem Platz ist, wo ein 1-Euro-Laden ist. Weißt du?
Ja, das wäre geil. Ist aber nicht. Das war wirklich eine schöne Straße im Fort, aber jetzt gibt's nichts.
Finde ich schade, weil er ist ja wirklich, also war in Deutschland ja nur so eine Ikone, ne, als TV-Moderator.
Also ich sag mal, Ü45.
Ja.
Das war ein Straßenfeger, weißt du, ich hab letztes Jahr in dieser, da war so eine ZDF, 1000 Jahre ZDF, so eine Gala und da wurden nochmal so 4, 5 große Shows nachgespielt. Und ich war bei der Show, Und da wurde dem Großen Preis auch so genau so ein roter Teppich ausgerollt, wie Wetten, dass. Und du hast genau gemerkt im Publikum, wie alle um mich herum, also alle im Publikum, so, ach ja, ja. Boom, wenn wir erinnern uns und so, das war so, ja. So goldene Zeiten. Donnerstags 19.30 Uhr.
War das Donnerstags?
Ja.
Ja, das genau. War auf jeden Fall.
So mit Walter Sparbier und.
Ja, das war der Postbeamte, der immer. Ja.
In einer anderen Uniform.
Also jedes Mal in einer klassischen anderen Postuniform.
Also das, viele eurer Hörer werden jetzt schon
sagen, um Gottes Willen,
schon den Sender
was sind denn da irgendwie für alte Herren unterwegs?
Aber wir stehen dazu.
Ich wollte nur sagen, irgendwie Bochum hat man ja den Tana-Shanzara-Platz gemacht, gegenüber vom Schauspielhaus.
In Duisburg gibt es eine Schimanski-Gasse mit, ja, mit Büste. Dann dachte ich, mein Gott, das muss doch in Mülheim auch gehen. Aber da musst du, Helge muss, der muss noch ein bisschen machen, aber der muss wahrscheinlich abtreten. Ja, und dann gibt es eine Helge-Schneider-Halle.
Schneider-Halle, genau.
Also in Herten hat man es ja mit Rudi Assauer als Ehrenbürger.
Hat auch nicht geklappt.
Hat auch nicht geklappt, aber gut, da kann man die Diskussion auch ein bisschen nachvollziehen, weil man jetzt sich nach Friedrichswart, gehört er eher nach Gelsenkirchen oder Dortmund, weil in Herten hat er nur noch den letzten Lebensabschnitt verbracht.
Jetzt muss ich aber mal fragen, wie viele riesengroße, übergroße Persönlichkeiten hat Herten denn sonst?
Also ich habe lange dort gewohnt.
So, du.
Ja, ich wollt, du bist jetzt weg. Du
dann,
bist
kämst weg. Nämlich, dann kämst nämlich schon du.
Ich verstehe das nicht. Es gibt so viele Straßen, ne, dass man sich da so anstellt.
Es ging um Ehrenbürger. Also,
wird ja auch immer neu gebaut.
Weißt ja, du? Da kann klar. Man da auch ja, mal so kann man so eine Straße
machen. Es ging tatsächlich um Ehrenbürger.
Ja, Ehrenbürger.
Nicht Straßenname, da weiß ich nicht, wie schnell sowas geht. Da sind ja momentan die ganz großen Diskussionen immer, Straßennamen umzubenennen, die irgendwie jetzt sich rausgestellt hat, dass die Nationalsozialismus irgendwie dann doch eher.
Da haben sie irgendwann gemerkt, dass Adolf-Hitler-Platz
ja, sowas zum Beispiel
irgendwie besetzt ist.
Ist negativ belegt.
Damit haben, glaube ich, gerade die Städte mehr zu tun mit Namensgebung für Straßen.
Ja, aber diese Scheißstraßen, also mit den Kacknamen, die brauchen ja neue Namen.
Ich denke mir immer, alles sehr naiv und sehr einfach. Im Grunde muss doch nur die Schilderstelle in einer Stadt ein neues Schild machen. Ein kleiner Trupp rückt aus, macht das neue Schild im Kataster, Registeramt, was weiß ich was für ein Kanasteramt.
Im Kanasteramt
muss so irgendeiner.
Im Statistischen Bundesamt, im Buddhistischen Standesamt wird dann halt irgendwie so. Aber da musst du natürlich auch noch Google Bescheid sagen, damit die Leute dahin führen. Und dann ist ja eine große Diskussion, Hilde, willst du in der Willi-Tölke-Allee wohnen? Weiß ich nicht, kenne ich gar nicht.
Nee, ihr seht das alles ein bisschen zu einfach. Das geht ja nicht um Gefallen oder nicht. Die Leute, die dagegen sind, die sind ja meist selbst betroffen und zwar, die müssen ja alles ändern lassen.
Ach so.
Von Personalausweisen bis hin zu irgendwie
Banken. Ja,
ja, aber da muss man doch einfach mal knallhart drüber hinwegbügeln.
Das muss man machen.
Über solche Befindlichkeiten.
Oder am Ende hast du eine Wim-Tölke-Allee, wo keiner wohnt.
Ja, aber
wo
man
noch
kann,
nichts ist.
Ja,
ja,
aber man kann sich ja nur wirklich nicht mit jeder kleinen Scheiße befassen. Das ist doch... Makromanagement ist dir gefragt.
Kommen wir zu den großen Themen, weil wir schweifen die ganze Zeit.
Ja, wir schweifen
ab. Weil wir jetzt da hier sitzen, verdammt nochmal. Andi, erzähl doch mal bitte, du hast musikalisch angefangen oder beziehungsweise das erste Mal so richtig groß auf der Bühne gestanden, war Sodom.
Mhm.
So. Möchtest du darüber reden oder ist das Kapitel komplett für dich?
Aber stell mir eine gezielte Frage, sonst...
Du hast von klein auf wolltest du Rockstar werden,
ja.
Du hast immer schön Gitarre geübt und
hast du gar nicht so geübt?
Nee, also ich bin kein Virtuose, also ich bin weit davon entfernt. Der Punkrock ist irgendwann schnell da reingegrätscht.
Der Punkrock ist ja relativ einfach zu spielen, ne?
Nee. Der ist nicht virtuos, aber er ist nicht einfach zu spielen.
Ah, okay.
Also das ist wie AC/DC. Jeder glaubt, AC/DC wäre einfach. Man muss es halt dann auch wirklich so reduziert spielen und da kommt es auf jeden Schlag an.
Ja, vor allen Dingen die Verschiebung zum Schlagzeug teilweise. Ich hab mal in einer Band mitgespielt, die wollten AC/DC covern. Ich kam nicht dahinter. Genau, dahinter ist das Richtige. Ich muss im Grunde genommen hinter dem Beat ein bisschen Playback spielen.
Genau.
Und ich hab's nicht hingekriegt.
Ja.
So.
Ich muss hinter dem Beat spielen.
Ja, so ein bisschen laid back. Also der Drummer ist eigentlich drauf, aber auch immer so ein bisschen nicht genau auf dem Metronom, sondern so ein bisschen drumherum. Und das macht den Swing. Und
wenn die Band Highway to Hell am Anfang.
Genau.
Und wenn du da nicht reinkommst.
Und wenn die Band noch, so, es muss so ein bisschen kleben. So ein bisschen wie Lava. So, das muss ein bisschen kleben. Und Punkrock ist fast das Gegenteil, muss aber genauso eng beieinander sein. Also ich sag immer, wir sind ja auch, Double Crush Syndrome ist ja auch eine Punkrock-Band im Grunde. Und wir sind ja nur ein Trio. Und da muss, alle sind Rechtshänder in der Band und da die Führhand, also die rechte Hand, bei der Gitarre, beim Bass und beim Schlagzeug, die muss so...
Es sei denn, es war Linkshänder.
Mhm.
Aber bei uns ist es halt die rechte, ja. Genau. aber es muss so synchron sein, so in Sync sein, das muss das Gleiche sein, das muss wie ein Uhrwerk muss das schieben, sonst fällt alles auseinander. Also es gibt nichts Schlimmeres als untite Punkrock oder Rockbands. Deswegen, aber ich habe irgendwann dann solche Sachen geübt, Rhythmusgitarre, Punkrockgitarre, aber eben so spielen können, dass dir die Buchse flattert. Und
darf ich kurz mal zwischenfragen zum Thema Tight auf dem Beat spielen? Hast du das Gefühl, dass du bei den Studioproduktionen manchmal ein bisschen zu penibel bist, mit auf dem Beat zu spielen?
Da kann man nicht zu penibel sein.
Weil ich habe manchmal das Gefühl, so live klingt ihr ein bisschen dreckiger und authentischer als dieses komplett glatt produzierte auf dem Album. Ist jetzt eine krasse Aussage, ich weiß. Ja. Den Gast erstmal hier voll gegen.
Aber ich finde, also ich weiß, was du meinst. Ich finde, ein Album ist ja für die Ewigkeit, sozusagen. So, ihr hört ja mit einem Cartoon auch nicht auf, wenn hier vielleicht, wenn die Nase noch nicht gezeichnet ist. Oder wenn die Nase schief ist, oder wenn.
Ja.
Oder wenn. Manchmal muss es schnell gehen.
Ja, ne? Richtig, wenn genau. Dann lassen wir die Farben weg.
Wenn einer stirbt, bist du ja immer der Schnellste. Ich glaube ja nicht, dass du wie beim Rundfunk schon Nachrufe auf alle 80-Jährigen in der Schublade noch lebenden 80-Jährigen hast. Aber ein Album, also so im Rhythmus, das darf nicht wackeln. Das muss kerzengerade sein.
Und da ziehen auch alle Bandkollegen mit. Also man sagt ja mal, so auf Klick spielen hassen manche Leute wie die Pest.
Ja, aber es geht gar nicht anders. Man muss sich drauf einigen. Und man kann ja auch mal einsteigen und ein bisschen was korrigieren und so. Aber was ich zum Beispiel nicht mehr mache, hört man vielleicht auch, oder was viele machen, also ich ziehe meinen Gesang nicht mehr gerade. Als Melodyne oder Autotune, als das so neu war, da hat man mal so ein bisschen korrigiert, aber das bringt bei meiner Stimme gar nichts. So am Anfang so, also jetzt nicht Share oder so komplett alles.
Nein, ich habe als Instrument.
Nicht auf 100%, aber so einfach so ein bisschen so eine gelbe Note mal gerade ziehen.
Was ist denn eine gelbe Note?
Wenn die schief ist. So ein bisschen gelb.
Also okay, ich hat nichts mit Blue Note oder
nein, so. Nein. Ich habe ja mal eine Platte aufgenommen, ne, und gesungen und wir haben alle Noten glatt gezogen, glaube ich, weil ich halt nie singen kann.
Ja, aber ich bin jetzt auch nicht der beste Sänger für meine Songs schon, aber wenn da mal ein Ton so ein bisschen eben nicht messbar auf das Cent genau da sitzt, wo er sitzen müsste, aber den richtigen Ausdruck hat, dann lasse ich das drin. Das ist mir dann egal. So, und live ist das ja so alles für den Moment. Hm. Ne? Live ist ja alles dreckiger, da haben wir ja auch keine Overdubs, wir spielen ja auch ohne Backing-Tracks. Das machen ja viele Bands auch nicht mehr, da kommt dann noch eine Rhythmusgitarre aus der Dose oder mehr und noch Chöre aus der Dose, das mache ich nicht. Es ist alles live und da stehen wir auch zu jedem Verspieler, wir lachen uns kaputt. Wenn einer mal so richtig statt einem G in A spielt, fallen wir vom virtuellen Stuhl quasi vor Lachen, weil wir es irgendwie lustig finden und das ist immer dem Moment geschuldet und der Action, weil wir sitzen ja auch nicht auf dem Barhocker. Und ich finde, also wir haben letzte Woche? Ja, beim Castle Rock gespielt in Mülheim. Das ist eigentlich so ein Wave Gothic Festival und da spielen so Bands wie Unzucht und Subway to Sally und so andere, also Wave Gothic, also zwischen Mittelalter und so, ich sage mal, Right Said Fred mit verzerrten Gitarren.
Hat also nichts mit Stephen King zu tun.
Nein.
Right Said Fred mit verzerrten Gitarren. Also,
aber dann, weißt du, so bei Rammstein aus dem Mülleimer gefischt und dann so viele Texte gerne über hohe See und raue See und zusammen und Nacht und Blut
leuchte trinken. Mir den Weg.
So, ja, Blut leuchte mir den Weg zum Kühlschrank, denn ich will Blut trinken. Ja. So ungefähr.
Das sind die Kassierer, ne?
Und dann kommen wir und da waren ganz viele von diesen Bands. Da stehen vier Leute auf der Bühne, du hörst aber 16. Und das ist da irgendwie normal und ich finde es auch nicht schlimm, wenn man vielleicht mal was dazu kommen lässt, wenn in einem Song eine Keyboard-Melodie dazukommt, da braucht man jetzt kein Keyboard dafür bezahlen, ernähren und ertragen. So, das kann man dann schon, kann man schon mal dann einfliegen lassen. Okay. Aber wenn so die halbe Band aus der Dose kommt, und das ist ja heutzutage gang und gäbe, auch im Metal, was früher wirklich total verpönt war, es ist mittlerweile normal geworden. Ich kann das nicht, ich mach das nicht. Wir spielen auch noch Bio-Amps, also nichts Geprofiltes, nichts, also richtige Röhren-Amps, vor die man ein Mikrofon stellt, was nicht jeden Abend gleich klingt, aber es ist immer echt. Also ich erfinde auch für jede Platte einen Gitarrensound, indem wir Amps hinstellen, Mikrofone im Raum, das klingt nie gleich, weil ich will, dass es Charakter hat, unique ist und dass es diesen Sound nur da gibt. Ich möchte nicht, dass Profile, Gitarren-Sound-Profile von Dave Mustaine benutzen, damit ich klinge wie Dave Mustaine. Ich will klingen wie ich. Ob das gut ist oder nicht, keine Ahnung, aber ich will klingen wie ich. Und live ist es dann natürlich dreckiger, weil dann fehlen Sachen, die man im Studio macht. Gedoppelte Gesänge, Chöre, andere Voicings auf der Gitarre dazu spielen. Weil das, finde ich, kann man dem Song im Studio geben, alles, was der Song braucht. Vielleicht auch manchmal ein bisschen zu viel. Klar, man weiß ja nie, manchmal weiß man nicht, wann Schluss ist, aber irgendwann ist, manchmal ist halt Schluss, weil die nächste Band das Studio gebucht hat, dann muss halt Schluss werden. Aber ich kann's verstehen, dass du findest, dass wir live freudiger klingen, und das ist auch so, und das finde ich auch
im positiven Sinne räudiger.
Ja, das ist ja auch das, was ich an live gut finde, dass das genau dann nicht wie Platte klingt.
Ja, eben.
Und was du gesagt hast, kann ich total nachvollziehen. Das ist ja irgendwie, ich sehe das bei Filmen immer so, weil das produziert man für die Ewigkeit, da muss das Licht stimmen irgendwie, da muss man halt, weil das wird in 30 Jahren noch geguckt, und da muss man halt anders produzieren. Das ist bei Musik ähnlich. Sehe ich genauso.
Sehe ich nicht ganz so, weil es natürlich, also wenn es zu glatt produziert ist und irgendwie alles zu tight, dann fehlt so ein bisschen so das Authentische dabei.
Ja, nicht zu tight. Nicht zu, also es darf auch mal knarzen und wie gesagt auch mal den Gesang nicht per Melodyne oder Autotune genau dahin ziehen, wo er sein müsste. Der Human Factor muss halt voll da sein. Aber es darf halt meiner Meinung nach nicht wackeln. Also
um das vielleicht nochmal,
es darf nicht nach Schülerband
klingen. Das Schlagzeug sollte nicht irgendwie so gerade klingen wie so ein Kirmes-Techno. Das meine ich nur. So diese ganz leichten menschlichen Fehler, diese leichten Schwankungen, die du dann auch nicht rausgerechnet kriegst, das gehört halt dazu.
Aber die hörst du nicht mehr, die fühlst du dann nur noch. Und die muss man natürlich drin lassen. Nur, was ich heutzutage nicht mehr durchgehen lassen würde, ist, wenn nicht jeder Snare-Schlag gleich laut ist. Das ist für mich dann sofort Schülerband bei einer Platte. Da muss man auch, finde ich, den modernen Hörgewohnheiten ein bisschen Rechnung tragen. Ansonsten ist es Kellerpunk, was auch völlig okay ist, aber das ist ein anderer Ansatz. Mhm. Ich finde, es muss die Bassdrum, Bassdrum und Snare, sag ich immer, ist Bud Spencer und Terence Hill. Bud Spencer, Bassdrum untenrum, der Hieb in die Magengrube.
Obwohl der doch immer mit der Faust auf den Kopf gehauen hat.
Ja,
aber untenrum, Bud Spencer für untenrum, und dann obenrum die Ohrfeigen von Terence Hill. Das muss so peitschen. So muss es sein. Das muss immer gleich peitschen.
Finde ich aber ein guter Vergleich, ja. Bud Spencer und Terence Hill für Bassdrum und Snare. Ja.
So, vor 20 Minuten hatte ich eigentlich wissen wollen.
Wollte eigentlich wissen, sagen wir.
Also, ist das eigentlich zeitlich gedeckelt hier?
Nein.
Wir versuchen inzwischen so ein bisschen eine Stunde. Ne?
Vergiss es.
Ja, also wir müssen.
Ich weiß, ich habe ja Podcast gehört, in denen du schon zu Gast warst. Wir bestellen zwischendurch was zu essen.
Ich muss jetzt schon pinkeln.
Also wie kommt man, ohne besonders viel Gitarre geübt zu haben und dadurch auf sich aufmerksam zu machen, dann auf einmal in eine Band wie Sodom?
Au!
Das war die ursprüngliche Frage, genau.
Das war
ja die Frage. Also ich habe
jetzt nur aufgegriffen, dass du gesagt hast, du hast nicht besonders viel geübt.
Nein, ich habe irgendwann nur noch das geübt, bei dem ich gemerkt habe, das liegt mir. Also ich hab ganz früh gemerkt, aus mir wird nie so ein Virtuose wie irgendwie Malmsteen oder so, bei dem ich heute immer noch Kinnlade auf dem Tisch hängend zugucke und denke mir, wie kann man das können? So, aber er ist one in a million für mich immer noch. Ich habe gemerkt, das werde ich nie sein, das will ich auch gar nicht. Ich habe eher so einen Johnny Ramone, Paul Stanley Ansatz. Weißt du, und Johnny Ramone ist für mich der beste Gitarrist aller Zeiten. Das aufs Maximum Reduzierte. Und Paul Stanley ist halt auch so von Kiss und dann noch so ein mega Frontmann dabei. Also ich wollte erst Drummer sein wegen Peter Criss, aber dann habe ich ein Schlagzeug gekriegt, aber dann durfte ich zu Hause nicht spielen, weil es zu laut war. Also was für ein Schwachsinn, ne?
Mhm. Und dann kenne ich.
Und dann habe ich, aber irgendwie hat es mich auch immer so nach vorne getrieben. Und zu Sodom kam ich, weil ich halt auch so Thrash Metal war, halt genau meine Zeit. Das kam so raus Mitte der 80er, da war ich halt gerade 15, 16. Da kam Thrash Metal, Slayer, Metallica, Megadeth und so. Und auch schnellen Punk-Sachen, DIY. Da habe ich gemerkt, das kann ich. Und das habe ich geübt. Also ich habe jetzt nicht links schnell Skalen reiten geübt, sondern wirklich rechts so spielen, dass dir die Buchse flattert und die Zähne anfangen weh zu tun. So, und das und als ich da dann bei Sodom vorgespielt habe, war das offensichtlich genau das, das Richtige, was da gefehlt hat. Weil du kannst so eine Musik nicht spielen mit so einer Lulli rechten Hand, mit so einem Plektrum so dünn wie eine Briefmarke. Das muss alles, der ganze Körper muss da reingehen. Das ist eine extrem körperliche Sache. Und wenn man das so Lulli macht, funktioniert die ganze Musik nicht. Auch das fällt auseinander. Und Sodom war damals.
Das kennen wir vom Zeichnen.
Masturbieren.
Und Sodom war damals ja auch noch, war lang ein Trio damals auch. Und ich, es ging über einen gemeinsamen Bekannten. Ich war noch in der Schule, ich war im letzten Schuljahr in der 13. Klasse oder in der 15. Und das kam irgendwie so hintenrum, wie wirklich wie die klassische Jungfrau zum Kind. Das hätte ich niemals planen können. Und ich bin auch froh, weil ich gar nicht gewusst hätte, was ich sonst nach der Schule machen sollte. Also ich wollte das immer sein, überhaupt keine Idee, wie man das erreichen könnte. Und auf einmal kommt dann eben so quasi der Vertrag aus der ersten Bundesliga nach Hause geflattert.
Der dann aber auch relativ plötzlich wieder weg war.
3 Jahre später war es schon wieder vorbei. Also jetzt, fast auf den Tag genau, vor 30 Jahren bin ich bei Sodom rausgeflogen. Juli 94. Ja, traumatisch, was mein Leben die nächsten Dekaden extrem geprägt hat. Mental und mein Ansatz, wie ich arbeite. Also ich wollte nicht nur einfach Musik machen, sondern wollte A, wieder dahin, wo ich war, und B, allen zeigen, dass man das mit mir nicht macht.
Traumatisch ist ein gutes Stichwort, weil du das ja auch in einem Film verarbeitet hast.
Genau.
Da schließt sich übrigens der Kreis, Full Circle, diese Überleitung zu einem Gast, den wir auch schon hier hatten, dem Alexander Walter.
Ja.
Der ist ja auch an dem Film beteiligt gewesen, ja. Hat er hier auch erzählt, da wurdest du auch geäußert. Du hast es in dem Film auch verarbeitet.
Dachte ich. Ich habe es zumindest thematisiert. Der Film heißt Full Circle, Last Exit Rock'n'Roll. Er hatte auch Premiere 2018. Und der hangelt sich so ein bisschen an meiner Geschichte entlang, erzählt aber nicht meine Geschichte, weil ich wollte nicht erzählen, was ich gemacht habe, sondern wie und warum. Und weil ich ja nicht Mick Jagger bin, sondern der Andy aus Mülheim, wollte ich halt ganz viele Leute oder einige Leute darin featuren, zu denen ich eine Verbindung habe. Weggefährten, Kollegen, Freundinnen wie Doro Pesch oder Michael Berger zum Beispiel, mein Gitarrenroadie zu Sodom-Zeiten, der schon jetzt lange für Kiss arbeitet, für Gene Simmons. Und ich wollte herausarbeiten, was Überzeugungstäter eint. Was ist das? Welche Flamme brennt da in einem? Und gibt es da irgendwelche, wie ticken Überzeugungstäter? Auf der Bühne, abseits der Bühne, hinter den Kulissen. Und ich wusste halt, dass mein Nukleus, mein Antrieb war, A, natürlich die Kunst selber, die Musik. Musik zu machen, das ist alles für mich immer noch. Also meine Freundin sagt bis zum heutigen Tag noch, dein permanentes Getrommel nervt, weil ich sitze wirklich, sonst, ich habe immer einen Beat, spiele immer Luftschlagzeug beim Laufen zu Hause, mache irgendwie immer Geräusche, und wenn es nur in der Luft ist und so, also das macht mich so zu, ich würde sagen, mindestens 90% aus. Aber der Antrieb war halt auch eben der Rausschmiss bei Sodom, weiterzumachen, wieder weiterzukommen, wieder dahin zu kommen, weil ich musste nach Sodom nicht bei Null anfangen, sondern bei -10. Und vor Social Media, wenn man da raus war, war man richtig raus. Und die Telefonnummern, die funktionierten alle nicht mehr, die immer funktioniert hatten. Und es war halt einfach so. Und darüber habe ich dann mit Tom Andripper von Sodom, der mich aus der Band geworfen hat, sozusagen. Wir haben ja nie darüber gesprochen, wir waren schon lange wieder befreundet, hatten auch zwischendurch schon wieder zusammengearbeitet, aber haben das nie thematisiert.
Du hast ja sogar beim Brockhart Festival inzwischen mit Sodom auch nochmal auf der Bühne gestanden.
Genau, für so eine Überraschungs-Gefühl. Also wir haben es im Film zum ersten Mal thematisiert. Das ist noch kurz zu Ende, weil ich dachte, es reicht, einen Film zu machen, um damit dann völlig klarzukommen, aber es hat dann irgendwie nochmal ein paar Jahre gedauert. Ich meine, ich bin ja kein ungesunder Mensch, so, aber das war wirklich so ein Loch im Herzen und wirklich so ein mentales Defizit. Ich will nicht sagen, dass es mich depressiv gemacht hat, aber in Wellen schon. Also ich sage immer, die Scheidung meiner Eltern 1976 und der Rauswurf bei Sodom ist das, was mich am meisten traumatisiert und geprägt hat. Weil wenn du mit 23 wirklich in der Aufwärtsbewegung so jäh mit einer Sense
Tot aber lustig. Tot,
mit einer Sense die Beine.
Ich war unschuldig.
Die Beine weggekloppt werden. Das ist, jetzt auch nicht jammern. Ich will nicht sagen, ich bin auch dankbar, aber das hat mich so geprägt. Das hat eine Arbeitsmoral in mir geweckt, die mir bis heute innewohnt. Nur, ich habe es jetzt mittlerweile geschafft, und da brauchte ich noch ein paar Jahre nach dem Film, dass auch, was die Anforderungen an mich selber, was Arbeitspensum, was Stress, was Ernährung, Schlaf und solche Dinge angeht, das hat noch ein bisschen gedauert. Und jetzt würde ich sagen, ich bin jetzt 53, ich würde sagen, so seit einem Jahr bin ich so die beste Version von mir, die ich bis zu mir, die ich heute sein kann, die ich je war. Und ich arbeite mit Tom ja auch gerade aktuell wieder zusammen, weil diese Sodom-Vergangenheit, die lässt einen ja nicht los. Also ich sag immer, wie Michael Corleone im dritten Godfather, wo er so sagte, just when I thought I was out, they pull me back in. Und so ist das für mich mit Sodom. Also du kannst das nicht, ich habe ja auch immer noch Rechte und bin auch immer noch da sozusagen für meine Ära mit Vertragspartner, und lässt einen nicht los, die Fans lassen einen nicht los. Das ist auch schön, und da habe ich auch lange mit gehadert, habe Sodom auch lange aus meiner Biografie rausgelassen. Aber mittlerweile.
Also Rechte heißt, du hast damals auch beim Songwriting Musik, tatsächlich Texte, nicht nur Sachen hingeknallt bekommen, nachspielen, sondern du hast mitgearbeitet.
Im Gegenteil, Songs, Texte geschrieben. Und an dem ganzen Ding gehört mir mein Teil, sozusagen. Das wird sich auch nie ändern.
Ist wie wenn man sich scheiden lässt und Kinder hat, ne?
Sozusagen, ja. Genau so. Und jetzt embrace ich das mehr als je zuvor, weil wir auch aktuell wieder dran arbeiten. Und mein erstes Album, Sodoms fünftes oder so, Tapping the Vein, was 92 erschien, haben wir ja gerade wieder neu bearbeitet, überarbeitet. Ich habe es neu gemischt, das erscheint. Ist ein Scoop, ich erzähle das jetzt gerade zum ersten Mal öffentlich. Erscheint,
nein!
Ja, erscheint noch dieses Jahr als Deluxe-Box-Sets mit unveröffentlichten Live-Alben, die ich produziert habe, mit alten Archivfotos. Ich habe ja alles aufbewahrt. Und da sind Tom und ich gerade wirklich hands-on zusammen. Waren vor einigen Wochen, haben wir wirklich einen ganzen Tag lang bei ihm Sachen gescannt. Und wir können da mittlerweile ganz locker und gelöst drüber sprechen, weil wir haben halt diese 32 Jahre Erbe, die wir in uns tragen. Und wie oft ist das? Die meisten hassen sich ja. Und ich habe Tom auch wirklich gehasst, bin auch jahrelang grußlos an ihm vorbeigelaufen. Das ist aber 20 Jahre her schon. Und jetzt ist das schön. Ich glaube, Tom auch, er wird das nie sagen, er ist ja mehr so der große böse Wolf, so vom Typ her. Aber ich glaube, wenn er mal so mit sich allein ist, ist er schon ganz dankbar, dass er mich hat, aber dass ich bin und dass er mit mir reden kann und dass ich es bin, mit dem er einen Teil seines Erbes verwalten kann, weil ich bin ein guter und loyaler, verlässlicher Partner. Ich sehe das immer, ich will alles für die Fans und dafür tue ich alles und dafür muss es aber auch dann gut sein, und jetzt ist alles gut.
Man hat ja jetzt bei dem Film, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, auch nicht wirklich einen Grund erfahren. Also das scheint ja auch das zu sein, was dich dann so, was dir die Füße unterm Boden weggeschlagen hat.
Ja.
Dass du jetzt nicht irgendwie Scheiße gebaut hast und deswegen rausgeflogen bist, sondern dass das sich irgendwie so zusammengebraut hat und dann völlig ohne Grund. Waren es Drogen?
Nein, es war Geld.
Geld. Ich hatte jetzt auch die Vermutung, dass du vielleicht einfach viel besser aussahst als der Rest der Band. Und die das nicht ertragen konnten.
Ach so, ja.
Ich versuche
im Bereich der Musik, würde ich sagen, ja, natürlich irgendwie ist das wichtig, irgendwie, dass man als Rockstar irgendwie auch nicht aussieht wie Schluck Wasser. Aber weiß ich nicht, so im Gesamtbildnis irgendwie war das, glaube ich, den Fans auf jeden Fall nicht so wichtig.
Es gab damals noch nicht so viele weibliche Metal-Fans oder Thrash-Metal-Fans wie heute. Aber die es gab, die standen alle immer bei mir auf der Seite.
Ja,
das hier rausgekitzelt.
Rausgekitzelt.
Ja, ich meine, du siehst ja auch für dein Alter noch verdammt gut aus.
Absolut, ne? Absolut. Weil ich habe nämlich ja auch immer
top, so top
gestylt kommt der Mann zum Podcast. Da würde ich gerne
ein bisschen näher drauf eingehen. Das würde ich gerne ein bisschen näher erläutert wissen. Also,
du hast
geh
keine
da mal,
Kinder, ne?
Keine Kinder. Geh da mal ein bisschen näher drauf ein. Also wie meinst du das genau? Was genau gefällt dir an mir so gut?
Naja, du siehst fit aus. Ich meine, gut, du trinkst nicht und du rauchst nicht. Das weiß ich ja. Das ist schon mal was man sich dann auch irgendwie als Vorbild nehmen kann. Nee, für das biblische Alter, in dem du jetzt bist. Siehst du,
biblische Alter.
Du lachst jetzt, da sehe ich auch die topgepflegten Zähne. Also du achtest auf dich. Das muss man ja neidlos anerkennen.
Ja, das tue ich wirklich. Aber es ist schön, wenn es zur Kenntnis genommen hat. Ich sehe den Verfall natürlich, wenn ich bei meiner Friseurin im Stuhl bade.
Im Stuhl suhle.
Wenn ich im Stuhl meiner Friseurin bade, dann sehe ich im Spiegel, ich weiß nicht, was die für Spiegel hat, das ist so H&M-Umkleide mal 10.
Tageslicht.
So sind diese Spiegel bei ihr. Und dann denke ich immer, Susan, was ist das? Mach einfach.
Wäre jetzt die Frage, weil du hast den Friseur ins Spiel gebracht.
Ja.
Ist es nicht Natur?
Was denn?
Deine Haare.
Meine Haare sind, was meinst du, die Farbe oder die Menge?
Die Farbe. Die Haare schwarz?
Nein, ich lasse mir weiße Ansätze, ich lasse mir graue Ansätze reinfärben. Natürlich sind die Haare nicht naturschwarz. Aber solange es noch geht, färbe ich mir die Haare schwarz. Und
man darf da nicht mit aufhören, ne? Ich war so geschockt bei Angus Young, ne? Also irgendwie letztendlich glaube ich, so ein bisschen, weißt du, oder?
Ja, die Sträterbinder-Streberch-Erfindung, Veropperung.
Ja,
die
genau.
Veropperung, der Verfall ist ja da.
Ja, ja.
So, ich habe auch Opperknie, das merke ich ja jetzt auch. So, wenn man das Knie durchdrückt, hat man das ist die Opperknie. Das ist halt einfach so. Ja, und ich habe auch ein bisschen Hüfte. Und völlig normal. Aber ich versuche mich
unkontrolliert furzen, wenn er vom Sofa aufsteht?
Nee.
Dann ist es doch noch nicht so schlimm.
Also erstmal hochkommen im Rücken.
Das ist das Kriterium?
Ja, sobald man aufsteht und dabei jedes Mal ein Furz entfleucht.
Aber jetzt ist hier Real Talk angesagt. Jetzt mal, wie oft musst du nachts pinkeln, Olli?
Gar nicht. Also das
du lässt
ich
laufen im Schlaf?
ist allerhöchstens vielleicht in der Woche einmal aufstehen vielleicht. Aber nicht wirklich. Also sehr, sehr selten, dass ich mal nachts raus muss.
Wirklich?
Ja, Grano Fink hilft da dann. nee, also.
Nimmst du Grano Fink?
Nein, um Gottes Willen.
Du?
Ich bin viel, viel jünger als ihr. Ihr könnt mich aus der Unterhaltung
rauslassen. Ja, aber das heißt ja manchmal nicht.
Wie oft also musst du denn raus?
Also ich gehe nachts locker einmal pinkeln.
Locker einmal?
Ja.
Nee, also wenn ich gesoffen habe, ja.
Also irgendwie groß, für groß stehe ich nicht auf.
Nee. Das kann man ja wohl mit Windeln.
Das kann sie ja wohl morgens.
Das kann ja wohl sie morgens wegmachen. Nee, ich bin, da bin ich noch da gibt's, gesegnet
da gibt's,
irgendwie.
Also. Da gibt's diesen wunderbaren Witz. Da wird jemand im Seniorenheim, der wird 100 und da kommt dann noch die
Lokalpresse.
Da kommt dann halt die Lokalpresse und der wird dann halt interviewt. Die sehen ja noch topfit aus und so. Und was machen sie denn morgens als erstes? Ja, also mal pinkelig. Ja, und dann? Ja, dann muss ich erstmal groß. Ja, und dann?
Steh ich
dann
auf.
Müsste ich nochmal pinkeln. Ja, und dann? Ja, dann stehe ich auf.
Und da ist wahrscheinlich mehr Wahres dran irgendwann, als wir uns jetzt alle wünschen.
Genau, die Oma, die auch 100 ist, irgendwie, wie sind sie alt geworden? Ja, immer Sex, ne? Wann haben sie das letzte Mal Sex gehabt? 1945. Ja, wie, ist ja irgendwie super lange her. Warum ist er jetzt 7, 8 Uhr?
Das ist mein Humor.
Ja, also Real Talk, ich muss nicht raus. Du vielleicht einmal, ich, wenn ich gesoffen habe, irgendwie vielleicht. Ich sauf aber auch nicht so viel. Ihr seid ja hier Abstinenz, du trinkst keinen Alkohol, ich trinke ab und zu Alkohol, aber sehr, 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 sehr wenig.
Aber wenn, dann richtig.
Ja, aber auch das hält sich.
Das muss ja dann sein.
Wir haben uns kennengelernt, da hast du ein bisschen warst du angetrunken, ja. Bei JBO in der Garderobe.
In der Zeche, ne?
Ja.
In der Zeche in Bochum.
Warst du da auch? Ja. Da warst du auch bei, ne?
Ich habe ihn ja quasi da angeschleppt, während er mich angeschleppt hat.
Aber wir haben uns nicht unterhalten.
Wir haben uns noch nicht unterhalten, aber ich habe ihn bei JBO angeschleppt und er hat mich angeschleppt, als du bei Skid Row gespielt hast.
Ja.
So, und da haben wir uns dann richtig kennengelernt.
Ah, da habt ihr euch dann kennengelernt. Ja. Das war auch eine Zeche, ne?
Ja.
Die Zeche, die bringt da einfach die Leute zusammen, ne? Die Zeche. Früher die Bergleute, heute die Rock'n'Roller und so, ne? Ja, also da war ich besoffen, ne? Das weiß ich. Da gibt's so ein Foto mit Vito und mir und da gucke ich schon gläserne Augen.
Guckst du durch den Fotografen mal durch, so. Ja, JBO sicherlich, weil du da als Vorband auch gespielt hast. Du hast auch mal als Vorband der Ärzte gespielt. Deine
Band Bela B.
Bela B nur. Dann steht der Wikipedia-Artikel, ist falsch. Da ist steht was mit einer Band, die du mal hattest. Hast du
The Tracy Lords.
Hast du als Vorband für die Ärzte aufgenommen?
Nee, wir Bela haben mal...
B. Hat er doch gerade gesagt.
Es war Bela B. Solo.
Ach, das steht da drin.
Ja. Erste Solo-Tour, aber wir lassen das einfach stehen. Ich finde das...
Ja, gut, aber es steht auch, dass ihr euch dann direkt danach aufgelöst
habt. Ach, das? Nee. Das ist im Kern war, also es war ein Warm-Up-Konzert für die Ärzte im Stadion. Die Ärzte haben irgendwie in Köln im Stadion gespielt und da gab es Warm-Up-Konzert-Partys irgendwie und wir haben in Köln in einer Kantine im ehemaligen WWF-Club gespielt. Und
großartige Sendung.
Unfassbare Sendung. Da war ich mal als Kind als Zuschauer.
Ja, cool.
Großartig.
Mit, wie hieß der Roboter noch? Bruno.
Bruno. Ja. Auf jeden Fall habe ich da auf der Bühne gemerkt, hier ist jetzt Schluss.
Die Erkenntnis, immerhin kam sie irgendwann.
Wirklich, ich dachte so, okay, hier ist jetzt alles super. Und jetzt gucke ich mir alles nochmal genau an und saug das alles nochmal genau auf. Und dann habe ich 10 Minuten nach der Show in der Garderobe die Crew rausgeschickt, war nur noch die Band, hat gesagt, Freunde, ich weiß nicht, ob ihr es auch gemerkt habt, aber wir sind hier mit fertig. Und hab dann 10 Minuten nach unserer geilsten Auftritt die Band aufgelöst. Finde ich, kann man schon mal machen.
Weil du gemerkt hast, dass...
Also die hatten dann alle ein Trauma, so wie...
Das war inhaltlich auserzählt, also die Band, was war für mich künstlerisch durch. Wir hatten unser Sgt. Pepper gemacht, was aber jetzt kein Monster-Mega-Hit wurde.
Warum nicht dann noch ein weißes Album?
Ja, nicht mehr mit der Band. Okay. Dafür war es intern zu marode, das merkten aber auch nicht alle gleichzeitig. Ihr merkt ja auch nicht immer alle. Wir merken ja nicht immer alle gleichzeitig, wenn es vorbei ist. Und in der Band ist das genauso. Je nach Betäubungsgrad auch. Aber da ich ja meistens...
Klar war,
hab ich's...
Es ist anstrengend, oder? Mit anderen Leuten, die... da die ihre Grenzen nicht kennen und man ist der Einzige.
Würde ich nie wieder machen. Ich würde nie wieder mit Alkoholikern oder Leuten, die sowas super finden, Musik machen, ernsthaft. Also oder professionell arbeiten. Es geht ja gar nicht ums Musik machen, sondern ums professionelle Arbeiten. Da kann auch mal eine gute Idee kommen, aber dafür habe ich keine Zeit. Das ist mir. Weißt du, wenn ein Gig scheiße war, wird gesoffen, um es zu vergessen. Wenn es super war, wird gesoffen,
um es zu feiern. Man hat immer einen Grund.
Wird gesoffen, um es zu feiern. Und ich dachte immer noch, was gibt's, was? Heute bin ich da, wäre ich da etwas weniger rigoros im Urteil. Ich war damals auch noch so ein bisschen, ich bin immer noch getrieben, aber, ich könnte vielleicht auch bestätigen, älter ist besser. Also je älter man wird, desto besser ist doch die Sicht auf die Dinge, finde ich. Heutzutage könnte man vielleicht mal das ein oder andere Gespräch suchen oder eher suchen. Und weil jeder hat ja doch einen Rucksack mit Dingen drin und so sein Erbe und Dämonen und was auch immer. Aber ich würde immer sagen, ich habe die Entscheidung für mich richtig getroffen. Denn auch zur Dämonenbekämpfung gehört ja auch die Selbsterkenntnis des Einzelnen dazu. Aber ich war auch schon etwas rigoroser. So, heute muss ich das nicht mehr sein, weil ich mir ein Umfeld geschaffen habe, in dem sowas einfach nicht mehr, da kann sowas nicht mehr vorkommen. Also der Bullshit-Radar, der schlägt so früh aus, dass da läuft man gar nicht mehr Gefahr, mit irgendwelchen Energievampiren und so chipsfressenden Dilettanten sich rumzuärgern.
Okay, du, redest du da jetzt über Bandmitglieder und Band dann, wo du die Entscheidung, also das ist natürlich dann auch eher so familienmäßig, dass man sehr viel Zeit miteinander verbringt.
Ja.
Du arbeitest aber doch auch als Produzent.
Ja.
Suchst du dir auch danach dann die Acts aus, mit denen du zusammenarbeitest, oder ergibt sich da manchmal dann auch irgendwas, wo du sagst, ich kann nicht weiter mit euch arbeiten?
Nee, das merkst du. Das ist der Bullshit-Radar, den ich gerade meinte. Du merkst einfach, ob es passt oder nicht, und ich kann mich nicht verstellen und ich bin auch nicht, also man kann mich bezahlen, aber ich bin nicht käuflich. Also ich kann nichts für Geld machen, was ich nicht fühle oder was ich nicht machen will oder wo ich merke, das wird nichts und da habe ich Bauchschmerzen, dann trete ich gar nicht erst an und lasse ich Geld lieber liegen und mach andere Sachen. Es muss irgendwie passen, sonst entsteht auch nichts. Also die Kunst und die Kreativität steht für mich über allem. Und ich würde da einfach auch keine Kompromisse machen. Weißt du, es geht ja, Doc McGee, der Manager von Kiss, der hat einen Begriff geprägt, das ist QTR, der QTR-Faktor, Quality Time Remaining. Und das finde ich, ich bin jetzt nicht super alt, aber ich finde das schon ganz wichtig, dass man da so eine eigene Qualitätskontrolle hat, mit wem und womit man seine Zeit verbringt. Es ist mir nicht möglich, mich so zu verstellen und mich selber so zu täuschen, dass ich irgendwie Sachen machen kann, die ich nicht fühle.
Das ist wahrscheinlich das Bedeutendste, was jemals in diesem Podcast gesagt worden ist mit der Quality Time. Das kann man sich ja mal hinter die Ohren schreiben. Nee, wirklich so als Ratschlag, da stehe ich auch voll hinter. Nee, Energievampire ist auch so ein Stichwort. Zum Thema Produzieren hätte ich noch mal eine Frage. Du hast Kings Tonic auch produziert?
Ja.
Da schließt sich halt auch so ein Kreis. Mit meiner Band sind wir mal gegen die beim Campusfest in Bochum angetreten.
Und gewonnen?
Die sind Erster geworden, wir Zweiter.
Die.
Aber Thomas Godoy war damals mit seiner Band auch da. Die sind nur Dritter geworden. Also sprich, ich muss das ja jetzt mal so ein bisschen einordnen. Es war schon, also
so, schließt sich
dieser
der
Jahrgang,
Kreis,
der war schon bandmäßig
hochkarätig. Der war bandmäßig hochkarätig. Ja. Und ich habe mit Thomas bei Bochum Grillt am Grill gestanden.
Vor der Bochumer, SDS oder nach der SDS?
Nach der SDS. Das ist
bei mir war es natürlich lange
oder
vor.
Oder 4 Jahre her. Das war, also jedes Jahr grillen die Bochumer Promis für einen guten Zweck. Da war ich dabei.
Thomas hat lange vor.
Durfte ich Thomas die Wurst halten?
Die Band hieß von Thomas damals Cure of Souls. Das war so Richtung, ja, so Creed. Er hat ja auch eine sehr markante Stimme in die Richtung gehabt, so wie Scott Tapp so ein bisschen. Und mit denen sind wir öfter aufgetreten damals. Und dann war auf einmal bei DSDS und die Staffel habe ich tatsächlich auch komplett durchgeguckt dann.
War das nicht eine ganz frühe Staffel? Ist das nicht auch schon 15 Jahre her oder
das
so?
Das ist super lange, ja.
Aber der macht's auch immer noch, ne?
Ja,
also seine Rock-Sachen.
Der macht's auch immer noch, genau. Vor allen Dingen die Musik. Ich glaube, er hat sich aber mit seinem Preisgeld hat er sich dann da wieder freigekauft, um wirklich auch wirklich ganz alleine alles zu machen. Und seine Alben sind sehr viel so Kickstarter-Geschichten und das scheint zu funktionieren. Schöne Grüße.
Habe ich nie kennengelernt, scheint aber ein guter Typ zu sein.
Ja.
Ganz netter.
Kings Tonic haben aber, glaube ich, jetzt dieses Jahr auch einen Abschied angekündigt oder so.
Die haben sich, glaube ich, schon aufgelöst. Ja. Wie heißt der Jan, der Sänger?
Ich kenne ihn als Jan, James. Ja.
James Jan,
der macht
Bruder
ja,
von James Lars. Ne?
James Gunn.
James Blunt.
Der macht ja, weil ich mit Solo, so Akustik-Sachen, macht er noch auf jeden Fall. Und momentan gibt es, glaube ich, auf der Webseite so blogmäßig irgendwie so ein Abgesang, was so die schönsten Erlebnisse mit der Band damals waren. Die haben ja auch mal in Amerika gespielt.
Ja.
Und
Russland.
Da wird gerade alles so zusammengetan. Ja, du hast auch in Russland gespielt.
Wir haben eine Show, ja, in Moskau.
Ist noch gar nicht so lange her, oder?
2019.
So, knapp, also schon innerhalb, die haben die Krim eingenommen. Wie kannst du das mit deinem Gewissen vereinbaren?
Alter, ey.
Kohle.
Kohle, okay.
Nein. Also, das war ein Festival in Moskau. Und da keiner von uns zu dem Zeitpunkt, das war mit Double Crush Syndrome, da keiner von uns jemals in Russland oder Moskau vorher war, haben wir dann nach der Show noch 4 Tage Moskau drangehängt mit der ganzen Band. Und ich muss sagen, ich habe mich selten in eine Stadt so schockverliebt wie in Moskau. Es ist so schön und so anders und so besonders. Ich kann das auch gar nicht so groß in Worte kleiden. Das ist wirklich anders. Also wir kamen an und sind sofort zum Roten Platz gelaufen und dann stehst du auf dem Roten Platz und wir haben erstmal, keiner von uns hat eine halbe Stunde irgendwas sagen können, weil der Rote Platz, da schwingt so viel mit. Du hast das schon so oft gesehen und unsere Generation, die sieht immer den Rust noch da landen, weißt du, und dann diese Basilika, das Lenin-Mausoleum und das ist so groß und da ist, also, und die Leute waren so freundlich. Das waren aber ganz kurz vorher auch irgendwelche Demonstrationen. Da haben sie gerade so Straßensperren abgebaut. Und du hast halt schon gemerkt, irgendwas ist hier auch ganz, ganz doll anders. Aber die Stadt an sich und die Menschen waren so, so herzlich und das war so schön. Und, leider vorbei. Ich möchte die Erfahrung aber auf gar keinen Fall missen. Was ich auch nie wieder machen möchte, ist die Zoll- und Einreiseformulare dafür ausfüllen, also für eine Band. Also was da ankam an Papierkram, ich habe irgendwann nur noch, das war Contra noch, unsere Booking-Agentur, ich habe irgendwann gesagt, wisst ihr was?
Aus Bochum, ne?
Ich kann nicht mehr. wir unterschreiben das jetzt, ihr macht das. Oder wir fahren da nicht hin, ich weiß nicht mehr, was ich noch machen soll. Wirklich, also so schwerverbrechermäßig, so die ja. Formalitäten. Also schlimmer,
wir wissen, wer reinkommt, ne?
Schlimmer als USA. Und dann landest du da und kommst da auch ran bei der Immigration. Und dann steht da natürlich auch so ein super Klischee-Russe an der Einwanderung und guckt dich an und dir fällt sofort jedes potenziell unbezahlte Knöllchen ein, was du vielleicht noch irgendwo in der Schublade hast.
Genau, man fühlt sich so wie in so einem James-Bond-Film.
Voll schuldig.
Man fühlt sich auch grundsätzlich schuldig, wenn irgendwie man im Auto fährt und dann ist die Polizei da. Ne? Man hat ja sofort ein schlechtes Gewissen, sofort. Auch wenn man nichts gemacht hat. Aber jetzt sagst du...
Und dann hatte der auch so eine Darth Vader-Stimme, weißt du? Und dann... Aber hat dann nur so... So irgendwann so kurz alles gezeigt und so. Welcome to Moscow.
Welcome to Moscow.
Genau. Ja. Genau so. Aber wir sind schon so Schweißperlen wie Tennisbälle am ganzen Körper. Was?
Und Andi so.
Ja, danke.
Das war meine echte Stimme an dem Tag.
Ja, aber jetzt sagst du Russland.
Da hat der Stift in der Buchse schon gemalt.
Jetzt sagst du, Russland, da ist natürlich, man hat das ja schon mal gehört, dass das da alles sehr, sehr streng ist und Einfuhr, Ausfuhr und was weiß ich nicht alles. Aber das Problem, das haben wir jetzt ja tatsächlich nächstes Jahr mit dem ESC, weil der in der Schweiz stattfindet, kein EU-Land. Und ich habe letztens in einem Podcast gehört, für eine Podcast-Show, was da nötig war, Zoll, Einfuhr, Zoll, Ausfuhr, diese ganzen Ordner, die man da, alles, ja. Was man alles ausfüllen muss, was man da alles sich unterschreiben lassen muss.
Wir sind
jetzt die ganzen Künstler mit ihrem ganzen Equipment in der Schweiz. Also das ist unfassbar, was da ein Aufwand dann
ist. Also ich habe vor ein paar Jahren schon gesagt, bitte Schweiz nicht mehr buchen. Wirklich, aus genau dem Grund. Ich mach's nicht mehr. Also ich sag mal, Bands in unserer Gewichtsklasse, das ist der Vollalbtraum. Mit den Tracy Lords vor 20 Jahren hatten wir eine Show in Winterthur, wirklich für eine Show rüber. Und die Jungs an der Grenze, denen war wohl wirklich total langweilig. Wir schon mit dem Fuß in der Ölwanne, Zeitdruck, weißt du, dann kommst du da an, eh schon Druck, spät jetzt auch nicht, weißt du, wir waren ja keine Riesenband, kannst da froh sein, wenn es da deine 900 Euro Gage irgendwie gab und so, und dann sagten die, okay, alle raus, alles ausräumen, alles raus, dann mussten wir irgendwie, war nicht warm, unser ganzes Equipment in so eine eiskalte Halle, alles unter, also da bestimmt 10 Typen, 8 davon hatten Maschinengewehr. Und dann mussten wir den ganzen Sprinter ausladen in so eine wirklich kalte Halle, Jacken aus, alles aus. Und jeder von uns musste dann sein eigenes Gepäck präsentieren, aufmachen und zeigen. Und dann dachte ich, es gibt's auch gar nicht. Das ist ja die fucking Schweiz hier, ne? Das ist so Guantanamo-mäßig hier, ne? Das Ergebnis war dann, dass wir, das war alles nur, weil wir, die fragen dich, was haben sie ab da dabei? Ja, Equipment hier, Kanä und so. Und dann haben wir irgendwie eine Kiste Merch vergessen anzugeben. Und dafür mussten wir dann eine Strafe zahlen, die unsere Gage deutlich überschritten hat. Ne? Also da, du fühlst dich auch schon wie so ein Arsch, weißt du so. Und dann die Kohle noch weg und jetzt, also ich sag, komm, Schweiz, das ist nicht wert. Die Leute sind super. Die Leute,
super ich, Leute in der Schweiz.
Alles super, wirklich. Ich liebe die Leute da, aber ich sag mal, wenn man in einer Rock'n'Roll Working Class macht es unter Umständen wirklich keinen Spaß, dahin zu fahren.
Man wird es nächstes Jahr sehen, wie der ESC läuft. Vielleicht sind da ein paar Künstler, dann kommen einfach nicht rein.
Ich weiß, die Schweiz hat gewonnen.
Ja.
Das wusste ich gar nicht, weil ich war so im Spanien-Fieber, weil das Freunde von mir waren, die da mitgemacht haben.
Es gibt welche Krokus nicht aus der Schweiz?
Ja, klar.
Ja, ne?
Ja. Gotthard auch.
Ja, ja, ja.
Viva, ja. Marc Paganini, auch Schweizer.
Ja.
Ja, hätten wir das auch geklärt, ne?
Jetzt nochmal zurück. Wir haben uns kennengelernt beim Skid Row Konzert.
Ja.
Da schloss sich der Circle für dich.
Ja, da haben wir auch gedreht bei dem Konzert.
Genau. Deine Mama war ja auch noch mit.
Ja.
Und da war Skid Row ja... Ich hatte ja echt gehofft, hier den Sebastian Bach da zu sehen, aber da war ja schon.
Da warst du ein bisschen zu spät.
Ja, sehr, sehr viel zu spät. Ja. Ich bin ja mit ihm quasi noch groß geworden damals. So, zu ganzen Roses-Zeiten habe ich gehört, hier You and Me, Just Wasted Time. Das war die große Ballade damals. Und er hat ja dann bei Gilmore Girls mitgespielt. Ich glaube auch Parallelen zu dir, ne?
Gilmore Girls.
achte nicht drauf, was der Typ labert.
Ja, wieso? Das, Parallelen zu dir, das war jetzt ein Spruch, okay, aber also, Sebastian Bach hat bei Gilmore Girls mitgespielt.
Ja, natürlich, ja klar. Ja,
der hat, ich habe aber in der Garagenband mitgespielt.
Ich habe nie Gilmore Girls gesehen.
Wir waren das übrigens, ist was verpasst, das ist eine großartige Serie.
Das glaube ich. Wir waren übrigens auch 2014, genau jetzt vor 10 Jahren, mit Sebastian Bach auf Deutschland-Tour. Also in Sachen Skid Row habe ich mir alle Fanboy-Dreams mehr als erfüllt. Und er war auch zu uns super nett, kann ich nichts anderes sagen. Also
Sebastian Bach,
ja,
der hat ja dieses Auto gebaut hinterher, den Maybach, ne? Ja.
Boah. War aber Hisbach.
Ja.
Kommt drauf an, aus welcher Perspektive man das betrachtet. Okay, ja. Fanboy, alles erfüllt, Skid Row. Ich möchte dir gerade die Brücke bauen zu der nächsten großen Band. Du Fanboy bist und die für dich wahrscheinlich sogar noch größer ist als Skid Row.
Kiss.
Kiss.
Ja.
So. Was gibt's da zu?
Es gibt einen, das habe ich jetzt gerade erst erfahren, du hast einen 10-Stunden-Podcast über Kiss gemacht.
Ja.
Den habe ich zur Vorbereitung hören wollen.
Ich.
Hat nicht geklappt.
Es ist ja eher ein Audiobook. Also ich habe ja diese Hörbuch-Audiobook-Reihe Rock School mit Andy Brings, bei der es in jeder Folge um einen Classic Rock Act geht sozusagen. Ja. Also Queen haben wir mit Hennes als Gast.
Ja. AC/DC.
AC/DC hatten wir, Motorhead, Maiden.
AC/DC habe ich gehört, glaube ich.
Ramones, es gab noch Metallica. So, und dann kam es natürlich irgendwann zur Kiss-Folge.
Natürlich.
Und diese Folge, also die anderen waren schon mal 2,5 Stunden, schon mal 4 Stunden. Nirvana gab es schon. Und dann Kiss ist 10 Stunden. Das ist ein 9:50 Audiobook. Ich hatte 3 Gäste. Einmal Michael Berger, habe ich schon erwähnt. Gene Simmons, Bass-Roadie, früher bei Sodom, mein Gitarren-Roadie. Auch in Full Circle drin. Dann Ossie Hoppe von Wizard Promotions, früher Partner von Marek Lieberberg, also Konzertveranstalter, der 1983 schon Kiss veranstaltet hat und bis heute auch veranstaltet. Beziehungsweise bis zum letzten Jahr, bis sie aufgehört haben. Und dann dachte ich, eigentlich bin ich selber der beste Gast wahrscheinlich für einen Kiss-Podcast.
Und hab ich in aller Bescheidenheit.
Ja. Nein, aber so vom, nein, nicht.
Nein, man weiß ja, was man kann.
Nein, von der Nerdhaftigkeit und von der Emotionalität auch und so. Und ich wollte das aber mit jemandem machen, der genauso nerdy unterwegs ist. Habe ich den Kevin Kuhn gefragt von der Band Die Nerven. Der ist 20 Jahre, oder 50, ich weiß nicht genau, 20 Jahre jünger als ich, aber
also wie ich.
Genauso, fast. Riech's aber wie 33. aber genauso nerdy unterwegs. Und dann haben wir uns wirklich 5 Stunden heiß gelabert, bis wir nicht mehr konnten. Das hätte auch noch länger gehen können.
Ja. Moment, nach 33 riechen, also für dich ist nach Babykotze riechen ist für dich ich 33?
Weiß ja nicht, ich weiß ja nicht, wie Babykotze riecht. Also du riechst wirklich unglaublich gut für einen Danke. Mann
aber das
deines
ist
Alters.
Tatsächlich gerade hier überall Babykotze.
Als ob ich Vergleichsmöglichkeiten hätte. Wie Männer in seinem Alter riechen.
Du auch immer so an den Leuten. Obwohl,
In der Bahn. Wenn die so an
Rockkonzerte riechen ja auch im Publikum nicht
ja,
immer so gut.
Ja, auch Fußballstadien riechen auch ganz gut.
Aber ich bin ja so ein Vollkontakt-Rock'n'Roller und ich will ja das ganze Erlebnis. Okay. Kurz.
Gut. Weiter bei Kiss.
Da fällt mir noch ein. Habe ich dir eigentlich diesen Aufkleber mal geschickt?
Nein.
Den wollte ich schicken, ne?
Ja.
Ich habe den nämlich gestern noch in den ersten verdächtigen Kisten geguckt, habe ich ihn nicht gefunden, da dachte ich, oder habe ich ihm den schon geschickt? Denn die Story ist, Olli?
Mein Papa hat in den, das muss so Ende der 70er, Anfang der 80er gewesen sein. Der hat ja eine Siebdruckerei gehabt, Atelier 71, hat er gestartet, 1971. Und hat halt Siebdruck gemacht. Und Siebdruck war damals die Druckkunst, da konntest du unheimlich viele innovative Sachen machen. Und der hat auf so eine schwarze, matte Dezifix-Folie, hat der in Silber und in Gold, also nicht beides zusammen, sondern Silber oder Gold, Bandaufkleber gemacht.
So das runde. Hattest du ja schon mal erzählt.
Hatte ich hier schon mal erzählt? Das hatte ich hier schon mal erzählt.
Ich glaube, das hast du dem Chris damals erzählt.
Genau. Und das ist, Andy zeigt gerade den Kiss-Aufkleber. Das war der große Hit irgendwie auf den ganzen Jahrmärkten,
Kirmes,
irgendwie gab es das irgendwie.
In einer Schießbude konnte man die oft gewinnen.
Genau, und wir haben, also ich war dann dabei als kleiner Bengel irgendwie, als mein Vater und sein Kompagnon Uli.
Der große Urheberrechtsverletzer.
Die große Urheberrechtsverletzung beim Status Quo-Konzert in Dortmund, wo man dem Hallenmeister 50 Mark in die Hand gedrückt hatte und dann standen wir da mit den Aufklebern und haben die da verkauft. Und die gingen weg wie warme Semmeln. Und dann kam der Manager von Status Quo mit zwei Rockern, so Riesenkanten. Ich hatte natürlich ein bisschen Angst und dann, weil die auch, ich glaube, Schläge angedroht hatten. Und dann einigte man sich aber, dass die Hälfte der Einnahmen heute Abend bei Status Quo landen und dann war alles gut.
Das, du hast mir das nämlich mal erzählt
das
von diesen Aufklebern.
Das ist ja fast eine Lizenzierung.
Ja, ja, das ist so eine schnelle Lizenzierung.
Lizenziert hier, Faust auf.
Ja, aber so war das früher irgendwie, ne? Also heute wird ja gar nicht mehr so eine Halle reinkommen. Irgendwie hat man gesagt, so pass mal auf, ey, what's in for me? Alles klar, ihr steht hier verkloppt, hat Hälfte für mich, super, tschüss.
Du hast das nämlich irgendwann mal erzählt mit diesen Aufklebern. Und diese Aufkleber, die gab es ja auch von anderen Bands, aber von Kiss, jeder Kiss-Fan kennt diese Aufkleber. Das waren meistens also so eine Seite und da war der große Aufkleber drauf und unten
ja,
noch
genau.
zwei oder drei
ja,
kleine.
Ja, genau, das waren so ein ich weiß noch, Pieperdruck in Herne, da haben die gestanzt und so. Also das ist alles noch sehr präsent.
Und jeder kennt das und ich habe da noch einen von und ich wollte ihn den längst schicken und ich habe den heute nicht gefunden. Ich dachte, ich hätte ihn dir schon geschickt, mache ich aber. Bei mir kommt ja nichts weg.
Ja.
Das ist auf jeden Fall dein Aufkleber.
Ja, danke. Das ist das ist nicht meine einzige Erinnerung an Kiss irgendwie, sondern ich habe auch mal als Kind, weiß ich gar nicht, wie alt war ich da, 12, 13 oder so, wollten wir so eine Kiss-Cover, also eigentlich so ein Cosplay. Heute würde man sagen Cosplay, ne? Haben uns so geschminkt und so. Mein Vater hat mir aus Spanplatte die Gitarre von Paul Stanley nachgebaut. Also auch so mit Dezifix-Beklebung, also die schwarze irgendwie mit, die hatte ja so silberne
Spiegel-Dings
und so. Und ich konnte die Autogramm von Paul Stanley fälschen.
Vielleicht nochmal für unsere jüngeren Hörer.
Ja.
Kiss. Die Band Kiss. Ist vielleicht gerade präsent dadurch, dass bei dem Film The Fall Guy eine ziemlich coole Coverversion von I Was Made for Loving You läuft. Von Youngblood, glaube ich. Kann man mal reinhören und dann von da aus dann auf die Originale.
Aber ganz schnell.
Ganz schnell. Ganz schnell, aber nur um mal reinzukommen für die Jüngeren hier.
Wir haben das gemacht als Kinder, wirklich 1980 schon solche Kiss-Shows, also mit so Pappgitter. Wir haben so schwarze Family-Tennis. Kennst du noch Family-Tennis?
Ja, ja, klar.
Schwarze Plastik-Tennisschläger, weil die waren schwarz.
Gelber Schaumstoff.
Das waren dann die Gitarren, die haben wir dann so mit Pappe draufgelegt und haben wir es auf dem Garagenhof von einem Freund gemacht. Und wir haben uns in der Garage geschminkt und umgezogen und die Garage von innen mit Tapeten zugeklebt, auf die wir vorher das Kiss-Logo gemalt hatten, damit wir zu Beginn der Show durch die Tapeten so durchtreten und durchsteigen konnten, wie Gene Simmons im Kiss-Film durch die Mauer läuft.
Ja.
Und Ketchup, das Blut war Ketchup-Päckchen von McDonald's.
So geil, ne? Ja. Ja, so war das bei mir. Und dann Jahre später hatte ein Kumpel von mir eine Freundin und der Bruder hatte so eine Kiss-Showband. Die haben aber gar nicht, waren keine Mucker irgendwie, sondern die haben einfach Playback gespielt und haben dann eben dann nur in Herne in so einer Disco so einen Auftritt gehabt. Da waren wir alle und die Gene Simmons kam im Sarg, so, aber so ein kackbauter Sarg, so ein Pappsarg irgendwie, da war der drin und dann stieg er da raus und dann ging die Show so los.
Was das für eine schöne, einfache Welt war noch.
Ja,
womit man uns noch eine Freude machen konnte.
Ja.
Nicht wie euch. Verwöhnten.
Wohlstands.
Verwahrlosten.
Balgen.
Elite.
Ich muss ja jetzt mit uns beiden ja nochmal ein bisschen angeben, beziehungsweise mal sagen, der Juli bei uns steht ja ganz im Zeichen des Metal und des Rock'n'Rolls. Wir treten am 1. August in Wacken auf.
Voll geil.
Bist du auch schon in Wacken gewesen? Also jetzt als auf der Bühne?
Immer, ich war in Wacken immer nur zum Spielen. Also ich habe da 4 oder 5 Mal gespielt.
4 oder 5 Mal? Ja. Dann bist du auch schon fast Rekordträger, oder?
Nö, ach, Quatsch. Also nee, Wacken findet ohne Doro nicht statt. Also Doro hat, glaube ich, schon, ich glaube, 20... Wacken gab es schon 25 Mal und ich glaube, Doro schon 30 Mal aufgetreten.
Genau.
Okay, ganz, ganz dicht gefolgt dann von Axel Rudi Pell mit 6 oder 7 Mal?
Ja, nee, also Sodom auch ganz oft, Creator bestimmt. Also das ist immer so, das wechselt ja immer. Axel. Also,
Axel.
Axel Rudi Pell hast du gerade erwähnt, ja.
Ja.
Bochumer Junge.
Ja, genau. Ist gerade unterwegs.
Der, ich war ja großer Fan von seiner ersten Band, Stieler.
Stieler, ja.
Der ist großer Essen-Fan, ne?
Was ist er?
Essen-Fan?
Ja, Essen-Stehle.
Wegen Stieler, oder?
Ja, Stieler Straße. Oh. Ist nicht schlecht.
Ja. Ist nicht schlecht.
Essen-Stehle. Essen-Stehle.
War ja großer Fan von Stieler. Am Gesang Peter Burz, heute der Manager von Jan Böhmermann.
Ja. Und lange beim Metal Hammer, ne, oder?
Auch, ja. Genau, auch. Ja, ja. Aber also der ich war auch mal, also zu Axel habe ich ein paar Storys, das ist ein sehr netter, lustiger Mensch. Ich finde, also ich bewundere ihn aber am meisten für diesen Trick, der hat es geschafft, die Rock- und Metal-Welt glauben zu lassen, dass er ein unfassbar geiler Gitarrist ist.
Das lassen wir jetzt mal so stehen.
Ich glaube, nein, ich kenne Axels Humor und ich glaube, der findet das lustig. Aber der macht eine Menge richtig.
Und Parfum.
Mit was?
Und Parfum.
Ja. Ich mag auch seine Frau und seine Tochter sehr gerne. Das sind sehr nette Menschen. Ich war aber auch mal mit Axel auf Tour. Ich hatte mal so ein Power-Metal-Projekt, das hieß Power God, habe ich aber unter Pseudonym gemacht. Als Riff Randall.
Das ist ja wie so ein, fast schon so ein Pornoname. Nee,
das sind jetzt exakt die Namen von den einzelnen Dinosauriern. Heavysaurus. Biffy Raffi.
Das ist die Protagonistin von Rock'n'Roll High School. Hieß Riff Randall. Ja. So, und da waren wir mit Axel Rudi Pell auf Tour. Und ich hab schon viel wirklich Support-Touren gemacht mit Bela, mit Doro, mit Whitesnake, Alice Cooper, Ted Nugent, Wasp, was weiß ich. Ohne Ende Leuten waren wir auf Tour. Aber wir sind nie so schlecht behandelt worden wie auf der Axel Rudi Pell Tour.
Oh.
Muss ich sagen. Weil der Tourleiter war ein totales Arschloch. Wir durften erst duschen, wenn alle anderen geduscht hatten und das warme Wasser weg war. Wir durften erst Soundcheck machen, wenn der Drummer aus dem Fitnessstudio war. Wie mal zum Axel, wenn man was sollen hat, sprich mit dem Tourleiter. Und der war wirklich so ein Parade-Arschloch. Unglaublich. Aber das weiß der Axel mittlerweile auch. Das ist auch lustig mittlerweile.
Okay.
Aber
es lag am Tourleiter, nicht an Axel.
Es lag
nicht. Ich habe ja früher immer gedacht, ich habe den immer Ted Nugget gelernt.
Ja, Ted Nugget.
Ted Nugget. Weißt du? Den Namen.
Auf die Tour sind wir gekommen, weil keine andere Band mit ihm auf Tour gehen wollte.
Oh.
Weil der hat natürlich auch eine totale Vollmeise. 2006 war das. Das gibt ja immer, wenn man Tour geht, so den Rider, so ein Heftchen, wo alles drinsteht. Ja. Ne? Und das Titelbild war die ganze die ganze Ted Nugent Band und Crew mit Gewehren auf einer Europakarte sitzend. Und Bonfire wurden, glaube ich, gefragt und noch so ein paar andere. Und dann kam die Anfrage an uns, habt ihr Bock, mit Ted Nugent auf Tour zu gehen? Und wir so, ja klar. Natürlich. Ist eine Deutschland-Tour. Es gibt
am anderen Ende der... Ja, wir haben einen.
Wirklich, das ist natürlich das andere Ende des Spektrums. 2006, da war das schon eine Ü50-Veranstaltung und wir waren da so Anfang 30. Und für die Ted Nugent-Fans waren wir Tokyo Hotel. Habe ich auch immer gesagt, wir sind Tokyo Hotel. Das war alles wirklich sehr lustig. Es gibt aber... Weißt du, das ist natürlich, Ted Nugent ist auch so eine überlebensgroße Figur. Ich war jetzt nie mega Fan, aber den gab's immer schon. Und es gibt keinen anderen deutschen Künstler, keine andere deutsche Band, die sagen kann, wir waren mal mit Ted Nugent auf Tour. Weißt du, und das ist ein Erlebnis, das ist so once in a lifetime. Mhm. Weil da sind so viele geile Storys passiert. Und meine Lieblingsstory ist die, in der Ted Nugent Band war damals der Drummer Wild Mick Brown. Der ist der Originaldrummer von Dokken. Dokken sagt ja auch noch was, ne? Unfassbare 80er-Helden und Wild Mick Brown war Ted Nugent-Drummer. Erste Show war in Stuttgart und wir kommen da an nachmittags, haben unsere eigene Garderobe. Also war mit The Tracy Lords war das. Und wir sitzen so in der Garderobe mittags noch. Auf einmal reißt einer die Tür auf, Wild Mick Brown, und stürzt sofort in unser Klo, was in der Garderobe drin war, und sagt, also wie heißt das, Longhorn in Stuttgart. Sagt, sorry guys, I gotta use your bathroom. Verschwindet in unser Klo, ist da drin und wir so, gucken uns so an, was ist denn jetzt hier so los? Und irgendwann, viele Stunden später, geht das Klo wieder auf, der Typ kommt raus, thanks guys, sorry, I had to shit like hell, I ate something, I don't know why, but see you later guys. Rennt raus, lässt die Tür auf und ich schwöre euch, wenn ich jetzt die Augen zumache, habe ich diesen Hecht noch auf der Zunge. Sowas habe ich in meinem ganzen Leben noch nicht gerochen. Also es ist wahrscheinlich heute noch kontaminiert, dieses Garderobenklo. Ihr könnt euch nicht vorstellen, ich weiß nicht, was der Mann gegessen und getrunken haben muss, also Bier, Knoblauch, Döner, Jack Daniels, alter Lederfußball, Schiss, ich weiß nicht, ist das Niveau, wo wir hin wollten, aber das ist die...
Ja, er mag das sehr gerne, er erzählt auch immer so Geschichten.
Das ist unfassbar. Wirklich unfassbar. Und das andere, Das andere Ding war in München die letzte Show. Wir haben im Metropolis, glaube ich, gespielt und Bon Jovi mit Nickelback im Vorprogramm im Stadion.
Von euch als Vorpol?
Nein. Nein. Wir mit Ted Nugent und Bon Jovi, also Nickelback im Stadion. Und wir kommen von der Bühne und vor unserer Garderobe steht der Sänger von Nickelback mit Richie Sambora.
Ach.
Und sagt, great show, guys. Und man muss, also ich habe Bon Jovi nur einmal im Leben live gesehen, 1984 im Vorprogramm von Kiss, wo sie hingehören. Aber Richie Sambora ist halt einer der geilsten Typen, einer der geilsten Gitarristen. Und wenn du auf nichts vorbereitet bist und da steht Richie Sambora vor deiner Garderobe und sagt, great show, guys, das nimmt man schon mal mit.
Ja.
Das war die Ted Nugent Tour. In a nutshell.
Und wo sieht man dich demnächst wieder?
Will langsam zum Schluss kommen, ne?
Nee. Ich versuche nur hier so ein bisschen das so zu leiten. Wir müssen auch unsere Hörer denken.
Ach so, ja. Wir haben jetzt überhaupt nicht über Kiss gesprochen.
Kann auf einzelne Schicksale keine Rücksicht nehmen.
Also wir haben so ein bisschen über Kiss gesprochen. Das war ja die Eingangsfrage von Michael.
Ja,
ist auch jemand, der sehr gut. Ich habe jetzt irgendwie, also man muss immer nur. Ich habe nur gesagt, dass ich den falsch ausgesprochen habe immer. Und dann hast du angefangen. Aber es ist sehr schön, dass wir jetzt mal gehört haben, irgendwie, also im Grunde irgendwie im Kern nehme ich mit, der Drummer hat einen Megaschiss und vor der Garderobe stand Richie Sambora.
Aber das nächste Konzert, bei dem man mich live sehen kann, findet am 6.8. in der Oberhausener Turbinenhalle statt, als Special Guest der Gene Simmons Band. Und das ist wieder so ein Kiss-Ding. Das hat eine so hohe religiöse Komponente. Weißt du, in Jerusalem warten sie jedes Jahr, dass der Jupp wiederkommt. Er kommt aber nicht, weißt du, aber für Kiss-Fans kommt er.
Ist denn das, wenn man das jetzt, also was für ein Set, was für eine Setliste hat denn Gene Simmons?
Ja.
Die Gene Simmons Band. Also ich kenne ja nur, ich bin jetzt kein Mega-Kenner, ich kenne das so in Anführungszeichen Solo-Album damals.
Unfassbare Platte.
Ja, Radioactive, ne, und so, ja. Das waren ja man konnte es ja nie so einordnen, ne? Irgendwie, es waren halt Solo-Alben, aber du hast ja natürlich gedacht, ja gut, irgendwie, das sind ja keine klassischen Solo-Alben, oder?
Ich finde, die vier Solo-Alben ergeben, wenn man sie, also ich kenne natürlich die in- und auswendig von vorne bis hinten, aber diese vier Komponenten, das ist Kiss. Der Classic Kiss Sound quasi auseinandergebaut in die vier Einzelteile, das sind die Soloalben. Alles, was jeder Einzelne davon mit an den Tisch gebracht hat, ergibt die Soloalben. Gene, das Theatralische und auch so ein bisschen das Dunkelromantische. Paul Stanley, das Rockstar-Ding, also Paul Stanleys Album ist noch am nächsten an einem klassischen Kiss-Album dran. Ace, das Meat and Potatoes Rock'n'Roll-Album und Peter Criss eben den Swing mit seiner Stimme, dieses wirklich Left-Field- Zeug.
Das ist Beth drauf, ne?
Nee, Beth ist auf Destroyer. Das ist ein richtiges Kiss-Album.
Ja, okay.
Aber eben genau solche Sachen. So ein bisschen diese swingy Sachen. Er ist ja ein Swing-Drummer eigentlich. Mit der Rod Stewart-Stimme, da hörst du schon. Also ich finde, man kann kein Kiss-Solo, man kann auf kein Solo-Album verzichten, wenn man Kiss wirklich verstehen will oder verstanden hat.
Ich finde zum Einstieg ganz kurz einmal eine Empfehlung von mir, um da ein bisschen weiter einzusteigen. Du hast gerade Bon Jovi erwähnt, jetzt natürlich Kiss. Es gibt eine ganz, ganz tolle Doku-Reihe in der ZDF-Mediathek. Hard and Heavy, die Bon Jovi-Story, Hard and Heavy, die Kiss-Story, Guns N' Roses gibt's da auch noch, Alice Cooper. Die sind jede für sich super empfehlenswert. Mhm. Ist natürlich jetzt nicht so ausführlich wie deine 10-Stunden-Session. Aber so ein Doku gibt
es vor allem bei Kiss. Ne?
Und Bon Jovi hat sie mir auch ein bisschen näher gebracht, diese Doku. Also ich hatte so Bon Jovi, dachte ich immer, so Hausfrauenrock. Aber die Geschichte dahinter, wo du gerade eben auch hier den Sambora erwähnt hast, ist schon... Ja,
ich dachte immer, das wäre ein Getränk, aber das ist ja Sambuca.
Richie Sambuca.
Wobei der auch mal gerne ins Glas geschaut
natürlich,
hat. Ja, ne?
Natürlich.
Es bringt einem so ein bisschen so die ganzen Acts mal näher.
Das hat meine Mutter mir erzählt, weil die hat mich angeschrieben und sagte, ich habe hier was geguckt mit Kiss, jetzt verstehe ich es alles noch ein bisschen besser.
Ja, dann war die Empfehlung
schon mal sehr gut. Es gibt aber auch eine große Bon Jovi-Doku bei Disney+.
Die ist ganz neu. Ist die gut? Ganz neu.
Ja, ich fand die, also weil sehr viele intime Einblicke gibt, ne, weil er sehr viele Probleme hatte mit der Stimme.
Sind wir halt auch wieder bei dem Thema mit dem Alter.
Ja.
Ich glaube, das ist sehr zentral bei der Doku. Ist wohl auch unerträglich teilweise anzusehen, dass er nicht mehr so kann, wie er möchte.
Anzuhören vor allem.
Ja. Ich habe noch eine Show gesehen in Düsseldorf.
Ich glaube, das sagt er in der Doku
auch. Bei der letzten Deutschland-Tour in Düsseldorf waren wir, weil meine Frau den so mag. Und da bin ich natürlich mit. Und schon gehört, er muss schon pressen irgendwie.
Ja, so. Ich glaube, da gibt es dieses Zitat, er könnte der beste Sänger der Welt sein, wenn sein Alter nicht wäre. Hat er wohl über sich selbst so in der Richtung gesagt. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher.
Er musste das jetzt auch mit Flucht nach vorn adressieren, weil das war die letzten Jahre schon. Das kann man nicht mehr verhehlen. Also ich.
Ja, und ohne den mitschreibenden Gitarristen ist da natürlich sowieso nicht mehr so viel rauszuholen.
Ich respektiere aber, dass er es immer noch gemacht hat. Aber ich habe schon Jahre nicht mehr verstanden, warum er sich das antut. Ich meine, ich glaube schon, dass der Geld nicht zählt, sondern wiegt. Genau. Und dann kann man sich auch die
dieser alte Spruch, den ich letztes Mal gehört habe, der hat doch Elefanten im Keller, die das Geld platt treten.
Naja, vielleicht muss man da auch ein bisschen gerechter sein. Er hat so viel Geld, dass er eine Obdachlosenküche betreibt, wo er auch selbst...
Ich meinte das nicht wert.
Nein, er ist auf jeden Fall ein knorke Typ in dieser Richtung.
Genau.
Nur, er müsste jetzt nicht mehr...
Man könnte sich die ein oder andere Demütigung vielleicht sparen auf YouTube.
Ja.
So. Nein, also oder so selbst, weißt du, ich...
Naja, es ist aber...
Man
es
weiß
ist
es
aber,
ja selber, du merkst, ich singe ja auch und ich weiß ganz genau, wenn die Stimme nicht fit ist und du stehst da und willst alles geben und es kommt aber echt nur 60-70% raus, weil das ist nicht, du kannst nicht wie Seiten wechseln, neue Fälle aufziehen. Ja. Keine Ahnung, da spielt, also, dass die Stimme der Spiegel der Seele ist, ist ein Klischee, stimmt, aber du weißt ja nie, was los war. Du brauchst ja wirklich nur mal wirklich schlecht gekackt zu haben, was weiß ich, zu Hause Ärger, Mama krank, Freundin blöd oder alles. Oder
ich meine mich zu erinnern, es gab so ein legendäres Cover, ein Video von einer Coverversion von dem Sänger von Puddle of Mud, der Nirvana gecovert hat und dabei auch so völlig verkackt hat mit der Stimme. Ich glaube, du bist dafür in die Bresche gesprungen in den Kommentaren und genau mit der gleichen Argumentation.
Das habe ich auch schon mal bei Madonna gemacht, hat sie auch schon mal so einen Auftritt gemacht. Du weißt es halt nicht. Es ist, wie du dich hörst, ob der Monitor-Sound noch irgendwas mit dem vom Nachmittag, vom Soundcheck zu tun hat. Da spielen so viele Faktoren rein. Das ist auch keine Entschuldigung. Natürlich haben die Leute immer die beste Leistung verdient, aber die gibt man ja. Und die beste Leistung ist für mich dann nicht, wenn die Stimme aus der Dose kommt, aus dem Laptop dazu gespielt. Das ist nicht die beste Leistung. Die beste Leistung ist die 100% von der an dem Tag verfügbaren Menge.
Ich finde das halt jetzt bei Bon Jovi, oder es gibt ja auch andere Beispiele, wo man so sagt, komm, bleib doch zu Hause, du hast doch dein Landsitz, ist doch auch schön, züchte Blumen, was weiß ich. Aber, und das merkt man ja, wenn man, das ist ja bei uns auch mit dem Zeichnen irgendwie, man hat ja auch Angst davor irgendwie, dass man irgendwann den Stift nicht mehr halten kann. Und nachts dreimal raus muss.
Knack.
Nein, aber ich sag mal so, da ist das vielleicht noch was anderes irgendwie. Und wenn wir auf der Bühne sind, dann haben wir ja irgendwie auch, natürlich müssen wir quatschen, aber wir, wenn du da deine Stimme sich verändert, dann ist das nicht so tragisch, sag ich mal.
Die Stimmveränderung ist nicht so schlimm, aber wenn man richtig Husten hat bei so einer Lesungsshow,
ja,
das ist krass. Das hatte ich mal in Hamburg. Ich dachte, das war so unangenehm.
So, aber man spürt ja in sich ein Feuer, eine Leidenschaft und man hat ja Bock da drauf. So. Auf die Sache. Und je länger oder wenn man noch sehr lange Bock auf die Sache hat, also wenn man jetzt älter ist und auch wenn man Kohle gemacht hat irgendwie, ich kann mir halt vorstellen, als die Stones, die gehen ja auch nicht mehr auf Tour, weil die Firma Geld braucht.
Die sterben, wenn sie es nicht mehr tun.
Ja, genau. So, und das ist bei denen, also ich finde, das ist bei vielen Künstlern so, dass sie sagen einfach, wo man selber so drauf guckt und sagt, ja, irgendwie, ne? Ist mal gut irgendwie, aber die haben halt noch dieses Feuer oder diese Leidenschaft oder haben Bock drauf, weißt du?
Die können nicht loslassen. Ja. Gene Simmons ist ja ein super Beispiel, der wird, also am 6.8. spielen wir, am 25.8. wird er 75 Jahre alt. Und der geht jetzt mit seiner Band auf Tour eben nicht mit großem, mit allem Furz und Feuerstein, wie man sagt, sondern mit einer richtig ganz normalen Rock'n'Roll Band, ohne eigene Backline, ohne Crew, das wird alles dazu gemietet. Der reist mit einem Bass. Ich hab persönlich den Auftrag, einen Gene Simmons Signature Spare Bass zu besorgen als Ersatzbass. Das ist auch natürlich Ehrensache, dass ich das mache, natürlich, klar.
Andi, kannst du mal zum Flughafen, zum Zoll, da liegt ein Bass, den muss man mal abholen.
Und er müsste es wirklich nicht mehr machen. Der hat einfach Bock. Der hat einfach Bock und das finde ich super. Und das kann ich so respektieren. Und da ist mir dann auch egal, ob es noch klingt wie 1975 oder von mir aus auch 1995. Das ist mir alles egal. Er macht's. Die Attitüde ist die richtige, die Haltung ist die richtige, die Flamme brennt noch. Also alles, wo ich sagen würde, das hat er in mir entfacht. Er hat ein Feuer in mir entfacht.
Gene hat
schon
ein
so ein
Feuer,
bisschen ja. Wie so ein Roland Kaiser Text.
Ja, ja.
Aber das ist halt einfach so. Also er hat, das habe ich ihm auch mal gesagt, dass alles, was ich heute mache und was ich bin, geht direkt auf ihn zurück. Und es ist alles untrennbar mit ihm verbunden, mit seiner ganzen Haltung, was er gemacht hat, wie er es gemacht hat, warum. Und das ist ja irgendwie so wie so ein altersmäßiger Staffellauf. Weißt du, wenn er vielleicht mal aufhört, dann trage ich diese Haltung noch Jahre weiter. Ich gebe das ja auch schon irgendwie an jüngere Leute weiter, mit denen ich zusammenarbeite oder die mich gut finden. Soll es ja ein paar von geben. Und das ist es, weißt du, dieser Rock'n'Roll-Gedanke, dass wenn du diese ganzen Drachenfeuer und diese ganzen Mist, wenn du das wegnimmst, da muss es immer noch stimmen. Und das ist für mich,
Gene Stimmen.
Ja, Gene Stimmens. Und dann, das respektiere ich. Und nicht, dass jeder Abend klingt wie der Abend davor, weil sowieso die halbe Show aus der Dose kommt. Das ist keine Kunst. Aber sollen sie alle machen, da gibt es bestimmt auch Markt für und Interesse für, sollen sie alle machen. Ich mach's anders. Aber bevor ihr hier gleich auf den Stoppknopf drückt, ne, ich muss das trotzdem loswerden, jetzt
ja,
auch
bitte.
Mal in aller Öffentlichkeit,
ja.
Dass ich wirklich froh und stolz bin, dass ich heute hier mit euch reden darf, weil ihr seid natürlich so zwei meiner absoluten Lieblingstypen, aber ihr seid auch so mit meine absoluten Lieblingsgenies, weil ich ja euch ja wirklich, bin ja Fan von euch, ich bewundere ja, was ihr okay. könnt, bewundere ich ja über alle Maßen hinaus, weil das ist so gut und so lustig und immer, also jedes Mal, also der ist der mit dem, oh, kommt nur ein bisschen bummeln vom Altenheim.
Ja, das ist ganz neu.
Ist
ja.
Neu, ne? Da denke ich, wo holt der Junge das her? Da falle ich wirklich vom Stuhl vor Lachen und bei dir genauso, das ist immer so, die Evergreens sowieso, das sind ja schon moderne Klassiker, aber immer, immer wenn einer stirbt, holst du...
Dann lachen wir.
Nein. Dann findest du den richtigen Ton im richtigen Bild. Also ich möchte, da muss ich jetzt mal wirklich euch ein Riesenkompliment aussprechen, weil ihr seid so geile Typen und wirklich meine Lieblingskartoonisten und wirklich ihr seid so eine Bildstimme Deutschlands. Geworden. Ihr seid die Bilderstimmen Deutschlands.
Wow, so viel Lust.
Und da ziehe ich wirklich den Hut vor, weil das ist vor der Kunst als solche, aber vor allem, was dahinter steht. Weil das Malen ist eins, das, was da so rüberkommt, diese Warmherzigkeit, weil diese Herzlichkeit und diese Menschlichkeit, was bei euch so rüberkommt, das ist so, das, also am einen Ende des Spektrums ist flach und ihr seid das andere Spektrum.
Oh. Also ich wollte erstmal vielen, vielen Dank.
Von Herzen.
Ich wollte es als Überleitung zu einem ganz kurzen Programmpunkt eigentlich noch nutzen.
Ich wollte auch kurz Danke sagen, dass das noch nie jemand gesagt hat. Und so, nein, wirklich, also finde ich sehr schön. Ich hätte jetzt noch kurz diese Parallele gesucht irgendwie mit Musik und Cartoon zeichnen irgendwie, wenn man einen Song schreibt und wenn man einen Cartoon macht irgendwie, weil das ist ja auch immer, also das finde ich so interessant, weil ich habe jetzt gerade so aktuell, ich weiß immer nicht irgendwie, welcher Cartoon wie entstanden ist, irgendwie, wo die Idee jetzt herkam, ne? Und weil jetzt habe ich gerade einen gemacht, der ist relativ frisch, da hat so ein Mann einen Pimmel am Kopf und der kommt von einer Haartransplantation
gesehen, ja.
Nach Hause, aus der Türkei oder Ungarn, ja. Was weiß ich irgendwie und so. Und da habe ich einen Bericht gesehen im Fernsehen in der Aktuellen Stunde. Heißt die überhaupt so? Ich weiß nicht, die heißt gar nicht mehr Aktuelle Stunde.
Ich glaube ja.
Ja, oder abends irgendwie um 10 oder so kommt dann nochmal Nachrichten um 3. Und da haben die nämlich einen Bericht irgendwie über die Haartransplantation in der Türkei irgendwie gebracht. Die haben schon so einen Namen für die türkische Airline Air Force. Heißt Und da hatten sie dann immer so einen deutschen Schönheitschirurgen aus Düsseldorf, der sagt, ja, muss natürlich aufpassen, bla, bla, bla. Und der das immer so schlecht redete. Und das war so für mich die Idee, diesen Cartoon zu machen. Und dann habe ich aber halt überlegt, irgendwie, dann habe ich geguckt, also okay, die nehmen zum Beispiel Brusthaare, irgendwie kann man nehmen und so. Und dann habe ich die ganze Zeit versucht, ja, die haben mich da nicht verstanden, weil der nach Ungarn gegangen ist irgendwie oder nach in die Türkei und habe dann geguckt, was Sackhaar heißt auf Türkisch und weißt du, ob es irgendwie so eine Wortgeschichte gibt. Und dann bin ich erst drauf gekommen, ja, Sackhaare, klar, dann haben die dem gleich den Pimmel oben drauf genäht, fertig. Das ist ja viel lustiger. Weißt du, so, und das ist so ein Prozess irgendwie. Ja. Und das ist, glaube ich, irgendwie beim Songschreiben auch so, dass man irgend so eine Tagline hat irgendwie oder irgend so einen Gedanken und dann baut man das so drumherum, ne?
Also ich habe manchmal so eine Idee, also nächste Woche kommt eine neue Single, will ich jetzt gar nicht groß erzählen, aber da ist das perfekte Beispiel, die ist mir, der ganze Text mit einem Teil der Melodie, oder der Großteil des Textes ist mir wirklich auf einer Autofahrt in Spanien vom Golfplatz nach Hause zum klingt komisch, ist aber so. Es war, habe ich mir dann, ich schicke mir mal Sachen so per Messenger selber. Entweder nehme ich es selber auf oder schreib's mir einfach. Das war auf einmal da. Und dann wird man irgendwann, dann vervollständigt man irgendwann, aber es ist auf einmal ist das irgendwie da. Manchmal hat man auch einfach nur eine Zeile und dann gehe ich auch gerne mal einfach meine Aufzeichnungen durch und dann wird so ein vermeintlicher Frankenstein-Text zusammengebaut, der auf einmal mit diesen ganzen Satzfetzen, die man sich im Laufe der Wochen, Monate geschickt hat, auf einmal ergeben die dann so Sinn. Oder es fehlt eine Zeile, dann scroll ich so durch oder dann erfährt man auch natürlich nochmal was ein, reimt so on the spot noch was dazu. Aber es ist so, du weißt manchmal gar nicht mehr, wo es herkommt. Es ist dann irgendwann einfach da und dann vervollständigt man oder es auf einmal gibt Sinn.
Weil es gibt so einen Auslösemoment, wo man dann irgendwie auch dranbleibt und sagt so, das muss jetzt mal raus.
Ja, genau. Ja? Habt ihr das auch, dass, also ich weiß ganz genau, ich schieb manchmal den Song so lange im Kopf hin und her, ohne eine Gitarre in die Hand zu nehmen, ohne was aufzunehmen oder so. Und ich weiß ganz genau, irgendwann kommt der Zeitpunkt, dann mache ich das Demo oder gehe ins Studio oder was auch immer. Und dann ist richtig. Aber dann habe ich schon wie so ein Rennfahrer die Strecke im Kopf schon zigmal durchgefahren. Und wenn ich dann rangehe, dann muss man halt nur noch so Lightning in a Bottle catchen sozusagen und den Zauber einfangen. Und der Zeitpunkt ist immer richtig, denn der Zeitpunkt ist, wenn man es macht. Und der ist dann richtig.
Weil man selber das Gefühl hat, jetzt ist man an dem Punkt und man muss es machen. Ist bei mir genauso. Also dann ich habe so eine Zeile im Kopf und dann, was du sagst, die Strecke durchgehen, sagen, ja, das könnte so ein Setting sein irgendwie, der sagt zu dem bla 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 und so und das spielt halt in der Notaufnahme oder lieber beim Metzger oder wie auch immer. So, das gehe ich schon irgendwie auch so durch. Und dann, jetzt ist ein Cartoon vielleicht ein bisschen nicht so komplex wie ein Song, sage ich mal. Also man kriegt den dann auch schneller alleine dann auch hin.
Es ist nicht der Zeitpunkt, an dem du ihn machst, sondern es ist, die Idee ist fertig, die ist notiert und dann kannst du es irgendwann machen.
Ja, also, ja genau.
Aber das ist jetzt nicht, glaube ich, nicht so diese Chemie dann stimmen.
Aber auch so ein magischer Moment, weil man dann ja auch irgendwie seinen eigenen Witz irgendwie sieht oder halt erarbeitet und dann, und das ist halt das, was ich immer ein bisschen vergesse, dass die Leute ja auch diese Figuren so geil finden. Wie der guckt irgendwie oder wirklich für eine Haltung hat und so. Und das geht mir so ein bisschen ab irgendwie, dass ich das in also ich mach's halt einfach, weil ich...
Man ist gedanklich eigentlich mit der Skizze schon fertig.
Genau, so. Und man hat, man weiß ja, das ist lustig, der muss genauso gucken irgendwie und so. Und dann ist man, dann bewertet man seine eigene Arbeit irgendwie eher oberflächlich.
Jetzt hab ich also das, noch was du gerade sagtest, kann ich tatsächlich bei den Cartoons, weiß ich nicht so 100%, ich kann nicht aber 100%ig nachvollziehen für Schreiben. Also jetzt Texte, längere Texte, kürzere Texte, weil ich da in der Richtung natürlich auch viel mache. Wird die ganze Zeit drüber nachgedacht, Formulierungen ausgearbeitet, das ist alles im Kopf und irgendwann kommt dann der Punkt, meistens, wenn es zeitlich sehr knapp ist, dann setze ich mich hin und dann wird das so runtergeschrieben. Alles, was ich vorher im Kopf hatte und das ist dann auch dieser Moment. Geht auch gar nicht eher.
Aber der Druckfaktor, den gibt's auch, ne?
Ja, natürlich.
So, Prokrastination muss gar nicht unbedingt sein, aber passieren ja auch andere Dinge oder so, aber ich habe auch das Gefühl, dass ich unter Druck, mit einem gewissen Druck, dann noch am besten arbeiten, weil die
Das Diamantenthema, ne?
Weil die, Wie meinst du das?
Druck formt Diamanten.
Ach so. Ja, ach so. Druck, unter Druck entstehen Diamanten.
Verstehe. Also ja, okay, kann ich nachvollziehen, weil, aber die Inspiration, die ist dann abgeschlossen, die muss aber so, die muss unerträglich sein, die Inspiration, und dann muss noch so ein gewisser Druck sein, aber dann, weil dann der Vollstreckungsfaktor so hoch sein muss, weil man kann es ja dann nicht machen.
Ne? Ich glaube da nicht so ganz an diese Theorie. Ich habe auch das Gefühl, unter Druck, und dann wird man schneller fertig. Ich glaube, man fällt selber für sich dann schneller eine Entscheidung. Das kann so sein. Aber du bist natürlich sehr professionell.
Ja, aber das ist doch gut. Diese schnelle Entscheidung treffen, das ist doch gut. Weil was ich eben sagte, wenn die nächste Band ins Studio kommt, muss man spätestens fertig sein.
Ja. Yeah.
Du könntest ja endlos.
Ach, scheiß drauf, wir lassen das jetzt.
Nein, aber
du könntest ja, du musst, das weißt ja irgendwann, aber du könntest ja ansonsten endlos weitermachen, du kannst es immer, aber es wird ja irgendwann nicht mehr besser, sondern nur noch anders. In diesen Punkt zu finden.
Genau. Also es ist halt so ein alter Wahlspruch in der Kommunikation, in der Werbung, irgendwie ist zum Beispiel, erste Idee ist immer die beste. Also letztendlich irgendwie.
Das hat sich bis jetzt auch immer bestätigt,
ist halt immer
in
so.
Zusammenarbeit mit Verlagen.
Ja.
Man hat irgendwie eine Cover-Idee, reicht die ein und dann kommen irgendwie, kannst du nicht nochmal Hintergrundfarbe.
Das wird immer schlimmer. Es wird immer schlechter.
Ist schlechter, richtig scheiße teilweise. Ja. Und dann sitzen dann alle nochmal zu, also das erste, doch, das war's.
Hol das nochmal raus.
Ja.
So. Aber weil man ja selber weiß, was man will, und dann ist man schon sehr auf dem Punkt. Und bei dem Ausarbeiten muss man ja irgendwann auch so eine Grenze haben. Sagen, nee, ja, komm, das ist schon gut. Und ich glaube, man arbeitet halt einfach anders. Irgendwie man arbeitet gar nicht anders. Man arbeitet dann vielleicht irgendwie konzentrierter, wenn man den Termin hat. Und dann kommt man deshalb vielleicht irgendwie auch schneller auf den Punkt.
In der neuen Single, die heißt "Wär schön, wenn's Liebe wäre", geht so um Beziehungskram. Ne? Ja. Da gibt's dann die Zeile, er hat 4 Kinder, doch das ist dir egal. Wahrscheinlich hat er einen unfassbaren Aal. Also der Nebenbuhler. So, und diese, ich mach das ja immer mit Uwe Hoffmann zusammen. Ne?
Ich habe 3 Kinder.
Ja, beim Produzenten und Freund und Mentor. Und wir saßen so ein bisschen am Text, und ich hatte ja 4 Kinder und es ist egal. Und da sagt Uwe so, wahrscheinlich hat er einen unfassbaren Aal. Und natürlich sind wir wirklich vom Stuhl gefallen vor Lachen. Und das war so die erste Zeile, die wir da hatten. Dann haben wir aber bestimmt noch 2 Wochen drauf rumgekaut, ob wir irgendwas anderes finden, was diese Zeile besser ersetzen könnte, weil es eben, weißt du, unfassbarer Aal, vielleicht ist das schon ein Ausschlusskriterium für Radio, keine Ahnung. Aber wenn du so schon...
Er hat einen heiligen Gral und...
Irgendwie sowas. In 1000 Sachen. Wenn du so schon anfängst, dich selbst zu zensieren, deine eigene Idee zu verwässern, weil du meinst und versuchst, die für andere mitzudenken, und du genau weißt, in 100 Jahren gibt es keine bessere Zeile. Wahrscheinlich hat er einen unfassbaren Aal. Weil das ist ja genau das, was jeder Mann denkt, wenn die Angebetete einen neuen hat oder anderen gut findet. Ja klar, der hat natürlich einen riesen Pimmel. Und das muss es sein. Der kann nicht nett sein. Der muss halt einfach einen riesen Pimmel haben und ficken wie ein Schlittenhund. Ja? Und jeder kennt das. Also, was soll man dann noch da... Warum soll man eine andere Zeile suchen? Ja. Und natürlich haben wir das gelassen. Was ist jetzt da drin?
Ja, nein, ich finde die Zeile gut.
Ich hatte das tatsächlich mit dem Cartoon, den du gerade angesprochen hast, mit Bummeln. Ich habe die ganze Zeit überlegt, welches Wort beschreibt es am besten?
Bummeln.
Dass man so ohne Zielintendierung irgendwie shoppen, aber auch nicht wirklich, sondern ich gucke hier nur, so nach dem Motto. Und Bummeln war das Einzige, was irgendwie funktioniert hat.
Aber habe ich auch erst über noch sagen können, auch ein bisschen ein Flaneur.
Ja, Bummeln klingt halt noch harmloser, was wichtig ist in dem Kontext, dass es der Sensenmann sagt. Ja.
Bummeln sagt man natürlich hier im Pott, irgendwie, wenn man in die Stadt geht. Und
Schaufenster bummeln,
ne, oder irgendwie ohne konkretes Ziel eigentlich durch die Stadt zu schruzen, hat man auch gesagt.
Ja.
Da ist aber, ich glaube, bei Instagram inzwischen 5-stellig Likes hat, glaube ich, ist das nicht nur ein Ruhrpott-Phänomen, dieses Wort.
Ja, also Schaufensterbummeln
verstanden.
Ja.
Das hat mich selbst überrascht.
Nee, Bummeln ist auf jeden Fall, ich spreche ja nur von mir, ich kann ja nur in meinem Kulturkreis bleiben. Also, ich weiß ja nicht, was die Leute in Baden-Württemberg
Ich will noch eine Frage stellen.
Ja.
Okay, kann ich euch noch eine Frage stellen?
Ja, bitte.
Wir sind hier die Hosts, wir stellen die Fragen.
Ja, aber wir kommen so selten zusammen. Also, das hat sich jetzt so lange im Universum aufgebaut, stell dich ein hier.
Genau.
Das müssen wir,
bitte.
Weil ihr geht ja jetzt auch auf die Bühne, also ihr seid ja jetzt nicht nur Cartoonisten, sondern auch so ein bisschen, ist ja auch Stand-up. Ne?
Ja.
so ein bisschen Comedy, also Bühnenmenschen, ne? Es gibt ja das Klischee, dass Comedians eigentlich lieber Musiker wären und Musiker eigentlich lieber Comedians wären. Könnt ihr das bestätigen? Weil dann sag ich, ob ich das bestätigen kann.
Also ich kann sagen, weil ich da auch gerade in der Sekunde drüber nachgedacht habe, ich wäre gerne Musiker. Warum? Weil vom reinen Programm, was man macht, man klarer ist in der Musik. Also man hat ein Album gemacht, so, dann spielt man die 12 Stücke, dann hat man ja noch Repertoire irgendwie, noch, also man kann vorher ganz klar sagen, so, das ist meine Setlist, bla bla bla. So, und das Lustige zwischendurch mache ich halt quasi zwischen den Stücken. Weißt du, wenn jetzt so ein Olli Schulz oder so irgendwie, der sehr, sehr unterhaltsam ist bei seinen Konzerten, irgendwie, der spielt eine Platte und dann kommt so ein bisschen Stand-up, sag ich mal. So, das finde ich eigentlich sehr angenehm, dass man als Musiker dann eine Show so vorbereiten kann. Ich finde wir haben ja natürlich auch so Stücke in Anführungszeichen, die sind aber in sich natürlich sehr, da improvisiert man sehr, da ist nichts gleich irgendwie an jedem Abend. Da hat man zwar so eine Linie drin, aber nicht so eine klare wie bei der Musik. Deshalb würde ich eher sagen, wenn es um live geht, beneide ich die Musiker. Weißt du, was ich meine?
Ich weiß genau, was du meinst. Micha?
Ich habe in Bands gespielt,
ja,
auch vor großem Publikum. Und ich muss sagen, also ich finde es jetzt tatsächlich besser. Einfach der ganze Aufwand, Leute zusammenzuhalten, allein schon irgendwie, dass immer alle da sind zur Probe, das hat mir irgendwann wirklich gereicht. Und für mich alleine verantwortlich zu sein, finde ich in dem Moment tatsächlich besser. Und ich weiß, was Olli meint, du hast, wenn du deine Lieder vorspielst, im Idealfall kennen die Leute das ja auch und kommen gerade wegen der Lieder dahin. Das ist eine Erwartungshaltung, die dann im besten Fall erfüllt wird. Aber mit so einem rein so Comedy-Programm, da musst du ja immer die Leute noch überzeugen. So, das fühlt sich mehr nach einem Kampf an. Also
im Gegensatz zu das, was also,
du weißt nicht, was dich in dem jeweiligen Abend oder so erwartet, während du mit einer Band ja dann das spielst, was die Leute erwarten. Das ist
ja, ich sag mal, bei uns ist es nochmal im Speziellen so irgendwie, dass wenn jetzt ein Comedian da ist, dann wissen sie, ja, kommt Comedy. So beim Cartoonisten, deshalb tun wir uns ja so schwer, was schreiben wir aufs Plakat? Ja, Cartoon Comedy oder irgendwie Comedy und Cartoons oder wie auch immer, aber es ist eigentlich gar nicht klassisch Comedy. Das ist eher so, glaube ich, die Erwartungshaltung der Leute, die sind alle am Ende.
Das ist eine Cartoon-Lesung mit frei erzählen.
Ja, also am Ende sind die alle immer mega begeistert und haben sich weggelacht und wir waren der beste Abend. Aber im Vorfeld ist Musik ist halt klar und Comedy ist auch klar. Bei uns ist, glaube ich, irgendwie immer noch so dieser Special-Fall irgendwie, was muss denn der da? Wie, was jetzt? Comedy, Cartoon, wie geht denn das? Und dann, wenn man dann da war, sagt man, das ist ja geil. Ja. So, wie ist das bei dir? Du wärst gerne Comedy.
Wäre ich nicht gerne, aber ich weiß, dass, also mich interessiert das natürlich und ich merke immer wieder, also dass mein Hirn funktioniert, also nicht wie ein Gitarrist. Ich kann ja auch keine Noten und so. Also für mich ist das so ein ganzheitliches Ding, aber ich habe immer das Gefühl so, dass mein Hirn eher so funktioniert. So ein bisschen. Nicht, weil ich jetzt in Comedy-Nummern denke, aber so wie ich mich selber sehe, ich nehme mich ja selber nicht super ernst, was ich tue, dafür natürlich umso mehr. Aber das ist so eine, verspüre da auf jeden Fall zumindest schon mal so eine Nähe. Das muss ich echt sagen. Also ich verspüre da eher eine Nähe, also auch mit meinen Ansagen. Also ich weiß, wir haben letzte Woche wieder gespielt, ich weiß ganz genau, die Leute lachen sich bei den Ansagen weg, weil ich das ja so aufnehme, was ich da sehe. Also war zum Beispiel letzte Woche in der ersten Reihe, war ein Open Air. In der ersten Reihe steht ein Mädchen oder eine Frau und isst, die hat ihre Schale mit irgendwas auf der Absperrung und wir spielen und mit einem Löffel löffelt die ihr Essen. Und das ist was ich noch nie gesehen habe. Und natürlich könnte ich mich darüber aufregen, aber es ist natürlich Ansagengold.
Yeah.
Ja. Und natürlich muss die dann auch aushalten, dass sie dann Thema wird. Ne? Und die Leute finden das natürlich auch mega lustig und ich genieße das dann auch. Ob ich das jetzt den ganzen Abend machen wollen würde. Da haben wir Hennis schon mal drüber gesprochen. Er sagte, Andy.
Crowdwork.
Crowdwork.
Ja, das ja. Heißt so, wenn man mit dem Publikum.
Ja, ich weiß. Es war bestätigend.
Ja.
Hennis sagte, Andy, mach doch mal, geh doch einfach mal, schreib dir mal so ein paar Dinge auf und mach doch mal 10 Minuten irgendwo bei so einem Open-Mic-Ding. Ne? habe ich bis jetzt irgendwie noch nicht gemacht. Aber ich bewundere das, das zu sehr, als da schlecht drin sein zu wollen. Ja. Weißt du?
Ja, na,
verstehe. Andererseits finde ich aber auch, gibt es aber auch deutsche Comedians, wo ich denke, oh Mann, das ist nicht lustig.
Ja, das ist.
Ja, das gibt's ja überall. Gibt ja auch Musik, die man jetzt nicht mag.
Richtig.
Ja, gibt auch Cartoonisten,
ich würde ganz gerne noch einmal ganz kurz die Brücke schlagen zu, dass du uns gerade so eine Lobhudelei.
Von Bernhard Wicki.
Dass du uns gerade eine Lobhudelei hier.
Da wolltest du nochmal drauf zurück.
Hast. Ja, nein, du hast ja auch tatsächlich auch schon mit Olli zusammengearbeitet, hat ein Musikvideo für dich gezeichnet.
Ja, Raumschiff nach Hawaii. Das heute noch beim berühmten Internetdienst YouTube zu bewundern.
Genau, da kann man sich das angucken. Das wäre nämlich mein erster Streaming-Tipp, dass man sich dieses Video mal anguckt. Olli hat da alles gegeben, glaube ich.
Es sind sogar Trickfilm-Elemente, ja, wo ich selber überrascht war, dass ich das hinbekommen
absoluter
habe.
Wahnsinn.
Und des Weiteren muss ich gerade noch eben zwei, drei Streaming-Tipps loswerden, weil sie so aktuell sind. Ich kann das nicht liegen lassen. Das passt jetzt thematisch eigentlich relativ wenig hier zu uns mit Rockmusik und so. Aber da ist gestern, wir sind heute Samstag hier zusammengekommen, am Freitag weltweit losgegangen ist, ich weiß nicht, The Oatmeal, kennt ihr das? Ist
was?
The Oatmeal ist ein amerikanischer Cartoonzeichner namens Matthew Eman. Habt ihr bestimmt schon gesehen, die Sachen, der hat auch Spiele rausgebracht, Exploding Kittens. Vielleicht schon mal gesehen. Unsere Hörer allerdings garantiert. Und da ist jetzt gestern bei Netflix die weltweite Serie rausgekommen. Exploding Kittens. Geht darum, dass Gott als Katze auf die Welt kommt, um dort mit meiner Familie zu leben. Ich möchte noch nicht mehr verraten, aber das ist gerade so frisch und es gibt es auch auf Deutsch.
Ist es gut?
Es ist, das, was ich bisher gesehen habe, ist sehr, sehr gut. Deshalb möchte ich es empfehlen.
Ist das besser als die Elvis-Cartoon-Serie?
Die habe ich nämlich noch nicht gesehen.
Ist die gut?
Ich dachte mir nur, wenn wir nächste Mal drüber reden, wäre vielleicht ganz cool, wenn wir so ein Ding mal zusammen dann schon gesehen haben. Und das andere, worauf ich mich sehr freue, und da habe ich auch die ersten Minuten von gesehen, das fängt schon großartig an.
Blue Eye Samurai?
Nein, eine Animationsserie. Erinnert euch noch an Sausage Party? Sausage Party, das ist aber so als solches ein Begriff, ne?
Das ist ja Würstchen und Lebensmittel im Supermarkt splattern.
Und Sausage Party ist halt, ist ein bisschen mehrdeutig. Das sagt man ja auch zu einer Party, wo halt ein Männerüberschuss ist, eine Sausage. Und genau so.
Verstehe ich immer noch nicht, erklär mal.
Und das ist halt auch genau der Humor. Es ist halt von Seth Rogen gemacht und es geht halt dem immer derbe unter die Gürtellinie, allerdings mit so niedlichen Figuren, Animationsfiguren. Und das ist jetzt diese Woche auch bei Amazon als Serie losgegangen. Und zwar hier Sausage Party Foodtopia und fängt direkt mit dem Weltkrieg Menschen gegen Essen an. Und da freue ich mich auch schon sehr drauf. Vielleicht können wir das beide gemeinsam geguckt haben bei einer der nächsten Folgen. Und mit dem Bruder sprechen.
Ihr habt gerade so komisch geguckt, als ich Blue Eye Samurai gesagt habe. Das ist eine Animationsserie auf Netflix.
Manga, ne? Anime. Nee. Anime?
Nee, eigentlich nicht so richtig.
Anime, das war doch die Frau von dem Fußball.
Genau, ne?
Anime.
Das ist mein Junge. Ja. Anime-Fußbräuch. Legende. Nein, Blue Eye Samurai, ich weiß nicht, ob das Anime oder Anime. Enemy. Eine Anime-Serie.
Oder Anime-Serie.
Aber das ist so next-levelig.
Es ist, so wie ich es jetzt gerade sehe, ist schon Anime. Anime ist ja die animierte Variante eines Mangas.
Ja, okay, geht schon in die Richtung.
Es ist
es spielt auch in Japan.
Unfassbar.
Ich hörte schon davon. Ich werde es auf jeden Fall auch mal mit
Blue
in unsere
Eyes,
unfassbar.
Ich werde es auf jeden Fall auch mal mit in unsere Shownotes zu den Streaming-Tipps.
Und was man natürlich immer wieder Archer. Habt ihr auch nicht gesehen? Cartoon-Serie Archer?
Ja, doch.
Der Geheimagent?
Ja, doch. Comedy Central lief das?
Ja.
Ja.
Das ist aber nicht mit dem Pferd, ne?
Nee. Nee,
das ist irgendwas was anderes.
Der mit dem Pferdepimmel.
Ja. Die Geschichte kann ich noch kurz erzählen. Und meine Agentin.
Hast du gemerkt, dass er bei Pferdepimmel,
Pferdepimmel
auf einmal irgendwie inspiriert wird?
Wenn er sucht, kann ich noch sagen, die aktuelle Staffel. The Boys ist natürlich jetzt auch draußen, läuft momentan, ist glaube ich bei der 6. oder 7. Folge, kommt jeden Freitag eine neue Folge dazu. Haben wir schon empfohlen, nur so als dezenter Hinweis, die neue Staffel ist draußen, auch wieder sehr empfehlenswert. Werden wir uns auch noch im Detail drüber unterhalten, Olli und ich. Und jetzt wieder zurück zu dir, Andy.
Ich habe hier noch kurz, weil du Pferdepimmel sagst, irgendwie meine Agentin hat eine WhatsApp oder Mail gekriegt. Guten Abend, zum 60. Geburtstag meiner Mutter würde ich gerne eine Illustration ihres absoluten Lieblingsflachwitzes schenken. Ihr Cartoon wurde mir bei Google vorgeschlagen. Gefällt mir sehr gut, scheint aber auch auf der Webseite nicht mehr gelistet zu sein. Welche Möglichkeiten gäbe es da? Und dann Hab ich nur geantwortet, oh Gott. Und das ist ein Witz, ein Cartoon.
Ach, Frisur egal?
Nein, so ja. Ungefähr. Da steht ein Pferd im beim Bäcker und der das Pferd fragt, haben Sie Stuten? Und man sieht ein Pferd mit einem riesen Pferdepimmel.
Ja. Ach so, habe ich jetzt gar nicht hingeguckt.
So und also, das, ja, geht ich so. Sag mal, ich bin na, so. Ich, nein, das habe ich ja von meiner Website, glaube ich, gelöscht. War ein Frühwerk, ja. Sieht man auch irgendwie und so. Da bin ich jetzt auch nicht, finde ich jetzt auch nicht so geil.
Ist aber gut,
was,
aber
ja, aber was mich halt, was mich fertig macht, ist
fertig.
Mutter, nein, fertig würde meiner Mutter gerne zum 60. Geburtstag diese Zeichnung schicken. Was ist denn da nicht in Ordnung?
Man weiß es nicht. Ich habe diese Woche ein kurzes Video gesehen von einem Elefanten. Wusstet ihr, dass Elefanten sich mit ihren Penissen am Bauch kratzen können, wenn es da juckt?
Echt?
Das ist Evolution.
Kann das nicht jeder?
Kann das. Ich dachte, dafür haben die einen Rüssel, aber das macht sie so. Mit ihrem Penis. Gut, das dazu.
Unter welcher Rubrik lief das?
Das war irgendein Reel bei Instagram. Das lief so.
Ja, aber, das, dachte, das darf nicht aber ich würde mal deinen Algorithmus kurz hinterfragen wollen, ja. Dass dir sowas
also, dass dir sowas angezeigt wird. Ein Elefant, der sich mit seinem Penis
ich
in den Bauch
sehr viel,
schrubbelt.
Ich gucke sehr viel Tierbaby-Videos.
Tierbaby-Videos?
Ja.
So, also buchstabiert mein Baby nicht Porno? Tierporno.
Okay, das driftet hier gerade ein bisschen ab. Dich kann man Serengeti sehen.
Serengeti darf nicht sterben, sage ich nur.
In der Turbinenhalle?
Ist das richtig? 6. Du spielst 8. in der Turbinenhalle am 6. Wann ist das? Am 6.8.
6.8.
Vor Gene Simmons.
Mit Gene Simmons der Band übrigens, und mit Double Crushed.
Nee, mit meiner Andy Brings
mit der Band. Andy Brings
Band.
Ja.
Gene Simmons spielt übrigens auch Wacken, ich glaube am 2. Genau. August. Dort stand es mit exklusive Deutschland-Show. Das muss mir mal einer erklären, wenn du doch mit ihm zusammen in Oberhausen spielst.
Ja, da war Oberhausen noch nie angekündigt. Wacken stand vorher fest.
Okay, ja. Und dann hat er sich gedacht, dann warte ich noch 3-4 Tage und
irgendwie so.
Soundcheck an Oberhausen. Dann kann er mit uns zurückfahren eigentlich.
Gene, sag mal, wir fahren auch ins Ruhrgebiet. Wenn du noch eine Mitfahrgelegenheit brauchst, Herr Gene Simmons, wir sind da.
Ja, wir werden ihn Wacken ja dann nicht sehen, dann sind wir schon wieder weg.
Ja. Aber ihr seht ihn ja in Oberhausen.
Ja, können wir machen.
Oder?
Ja.
Ja, gerne.
Ja, ich lade euch natürlich ein.
Wow. Ah.
Da werden wir auf jeden Fall ein wenig, vielleicht nehme ich ein Mikro mit, dann können wir Aftershow noch ein bisschen quatschen.
Auf jeden Fall.
Das hört sich doch super an.
Quasi ein Recap.
Recap, ja, genau. So, ja, ein Recap. Wie war es denn jetzt? Turbinenhalle, da waren wir schon mal. Wo waren wir? Wir waren da.
Ich war zuletzt bei Die Ärzte, oder?
Die Ärzte.
Richtig.
Und wir natürlich in unserer Passion als Cartoonzeichner beim Weekend of Hell, ne?
Das ist auch richtig.
Das ist auch immer da.
Da war ich. Wir haben uns in Dortmund zuletzt gesehen bei der Comic-Con, ne? Weekend of Hell war ich zuletzt aber auch, aber immer nur für so ein paar Stunden. Weil da waren die Evil Dead Schauspielerinnen da, ne? Die wollte ich mal sehen. Ich finde sowas ja eigentlich ganz.
Bei der Turbinenhalle muss ich sagen, ich habe die Ärzte in der großen Halle gesehen.
Ja.
Und es haben zeitgleich hat JBO gespielt in der kleineren Halle.
Stimmt.
Und es gibt Stellen in der Turbinenhalle, also hinten an der Wand.
Beide Konzerte
konnte ich
hören
beide gleichzeitig
kann.
Hören. Oh. Also, und, ne, ich weiß nicht, wer parallel zu dir dann spielt. Ich hoffe nur, es ist sehr viel leiser.
Liza Minnelli.
Ist auch.
Den habe ich mal gemacht.
Ich freue mich.
Mir ist ja auch nichts so blöd.
Wir müssen zum Ende kommen.
Warum?
Weil.
Lass uns die 2 Stunden voll machen. Wir machen jetzt noch 7 Minuten voll.
Ich hätte noch einen Song, den wir uns jetzt noch in Ruhe anhören.
7 Minuten haben wir noch.
7 Minuten kriegen aber wir
aber
voll.
Der Song geht doch nicht 7 Minuten.
Aber der ist schon, den habe ich
ja,
schon
aber du
produziert.
Hast ja irgendwie, wie wir am Anfang gesagt haben, irgendwie, das ist natürlich irgendwie konträr aller Dinge, die wir eigentlich gut finden. Also diese KI-Scheiße. Also nicht, dass ich jetzt irgendwie ein unmoderner Mensch wäre, irgendwie, der sich
aber
dem verschließt. Irgendwie, aber irgendwo ist auch mal Schluss.
Du machst doch ständig Bilder mit KI. Also ich fand es jetzt eigentlich auch ein interessantes
nicht privat.
Thema. Nicht privat. Was? Wir sind doch beruflich hier.
Ach so, ja. Ich sag ja auch immer, Papa geht jetzt arbeiten und macht einen Podcast.
Ja. Nee, da
ziehst du dich zum Arbeiten um?
Wie?
Zu Hause? Habt ihr Arbeitskleidung? Gibt's so Mojo-Klamotten?
Jogginghose.
Jogging-Flinte, ja.
Okay. Also ich zieh mich richtig an, auch Schuhe und so, irgendwie, damit ich angezogen bin, weißt du?
Das ist eigentlich mein Ernst. Also ich ziehe mich auch an zum Arbeiten. Ich gehe auch, wenn ich nach oben in die Arbeitsetage entschwinde, dann nicht im Bademantel und so ein Ei raus. Weißt du? Sondern,
so Jeff Bridges-mäßig.
Ja, genau. Ja, ja. Sondern ich wasche mich, putze mir die Zähne und zieh mir auch
teilweise gehe ich duschen. Ja.
Ja.
So, und mache ich aber
teilweise
untenrum duschen.
Also ich habe jetzt eine kurze Hose an, aber das gilt, glaube ich, als angezogen. Ja. Ansonsten habe ich auch mal so eine Joggingpeitsche an, wovon du gerade die Jacke da an hast. Ich will jetzt nicht sagen, welche Marke, aber das geht auch als angezogen. Ja, gut.
Die
geht
mit
auch
den als drei angezogen. Streifen, es geht was auch, ist das?
Ich habe nicht drei Streifen.
Nein.
Ich habe Adidas gesagt.
Adidas gesagt.
Also ich denke, das geht auch als angezogen durch.
Voll. Ja. Nein, aber nicht so diese heruntergekommene, also dem Klischee entsprechend ungewaschen, ungekämmt.
Naja, ich bin ja gerade nochmal Papa geworden. Wir sehen gerade hier immer so aus.
Ja, okay.
Gut, das ist ein Sonderfall.
Ja.
Dass ihr da, dass man hier reinkommt, sagt er irgendwie,
Glückwunsch.
So, hier kommt man rein im Moment, da denkt man irgendwie, man ist nicht bei den Beckhams, sondern bei den Flodders.
Ist mir jetzt zum Beispiel gar nicht aufgefallen.
Ja,
ich habe mich nur gewundert,
jetzt im Detail,
wie dein älterer Sohn, haben wir gerade, der wollte ja ganz kurz, dass wir sein Zimmer sehen.
Das sah aus wie ein Bombenangriff. Oder wie der Engländer sagt, wie Dresden 45.
Naja, wir waren
aber
halt...
In bunt. Aber so bunt.
Sehr bunt.
Aber ich habe so viel Spielzeug noch nie
das
gesehen.
Das liegt daran, dass die Sachen, die, wo er quasi rausgewachsen ist, die sind dann noch alle in dem Zimmer. Wir müssen die noch aussortieren, damit er da mal wieder Platz hat. Aber da sind wir noch
Schläft er auch in dem Zimmer?
Nein.
Ich wollte gerade sagen, da war... Also ein sichtbares Bett gab es nicht.
Nee, das ist rein Spielzeugzimmer.
Sieht auch im Grunde aus wie bei Toys R Us. Also wenn man da reinguckt. So ein
das hat Toys R Us 45.
Er schläft halt da, wo die Schlafzimmer sind. Und das Zimmer dient eigentlich dazu, dass das auch insofern nutzt, weil es auf einer Ebene mit dem Wohnzimmer ist.
Ja.
Als das Zimmer auf einer anderen Etage war, hat das nicht genutzt. Und jetzt, da fühlt er sich jetzt wohl.
Aber er hat es auch gesagt, ich glaube, das darf man erzählen.
Der geht da zum Kacken rein. Und der ist drei, der schmeißt dann da raus wie ein pubertierendes Blach. Also wenn ich dann, wenn er nachmittags nach Kita da reingeht, dann steht er da und so, dann gehe ich da, Papa raus, geh raus.
Also der.
Und dann bist du wieder am Kacken, du könntest auch auf den Pott gehen, mein Junge. Raus! So läuft das. So muss ich mich hier behandeln lassen. Und
also der hat eine Windel um, ne?
Ja.
Der hat eine Windel um.
Das war eine Information, die mir jetzt fehlte.
Ja, genau. Er hat eine Windel und das hat er uns auch gesagt, irgendwie, dass er zum Kacken reingeht. Also er hat jetzt
er braucht nicht Kacken gesagt. Privatsphäre kann er auch schon sagen.
Ich habe ja keine Kinder, bewusst, und bin gerade, finde das gerade aktiv gut.
Also ich kann nur aus meiner Erinnerung, ich habe ja Kinder, die sind ja schon, das Jüngste ist jetzt 20 irgendwie, also die sind ja schon sehr, sehr lange raus aus dem Alter. Aber die so eine Experience habe ich noch nicht gemacht. Irgendwie, also das mal eins von meinen, ich hau ab, ich muss kacken hier jetzt. Ich bin hier, brauche jetzt mal
das
hier meine
Das kenne ich
Ruhe.
Auch, aber nicht von meinen Kindern.
Ja, also aber das Schönste war, wir sind dann hochgegangen. Dann ruft er uns hinterher, kackt ihr auch jetzt? Ja. Nee, habt ihr auch Windeln um?
Nee, Unterhosen, habt ihr Unterhosen
an? Unterhosen dann, oder Windeln.
Ja, nee, Unterhosen, habt ihr Unterhosen an?
Das kann beides sein, ist gerade ein großes dann, Thema.
Was sagt Andi? Ja, heute ist Samstag.
Wo wir wieder bei dem Witz mit dem Seniorenheim wären.
Ja.
Nee, dann stehe ich auf.
Kommen wir alle noch früh genug hin?
Ja, das ist auf jeden Fall.
Ich habe ein Herz für Schlager, besonders für Schlager der 70er, 80er. Ich habe euch erst ja gerade hier ein bisschen drapiert. Ich habe euch ja Willkommensgeschenke mitgebracht.
Gastgeschenke,
genau.
Hat Autogrammkarten. Ich habe Autogrammkarten gekriegt von Andrea Jürgens.
Original unterschrieben.
Ja, original unterschrieben.
Und ich,
Mathieu. Und dabei liebe ich euch beide. Großer Den Auftritt, erster Auftritt.
Kann ich bis heute nicht hören,
ja,
ohne
weil,
zu heulen.
Ja, weil, mein gut, du bist Scheidungskind, ne? So, das ging ja um die Scheidung. Großer Auftritt in der Rudi Carell Show oder bei am laufenden Band. Ich weiß gar nicht, welche Show das war. Da wurde sie über Nacht zum Weltstar, Andrea Jürgens. Und ich habe zum Beispiel, ich kann dieses Lied nicht hören, ruft Teddybär 1.
So Johnny Hilton, ja. Olli.
Ich muss hier gleich.
So, wir kommen zum Ende.
Nee, ja, das ist das Ende.
Ach Gott.
Ach, oder Gott.
Ich hab bei einem Auftritt beim Comedy-Wichteln mit Martin Fromme auch darüber gesprochen. Das kann ich das hier nicht erzählen.
Auch, ich kann auch nicht.
Okay, dann lassen
wir das. Ich kann auch nicht,
Moment, ich kann auch nicht Tränen lügen nicht hören, ohne zu heulen. Das ist einfach so, aber das sind doch so Momente.
Wir müssen.
Ja, Leute, aber eigentlich sehr traurig irgendwie.
Aber jetzt sind wir doch gerade, jetzt sind wir doch da, wo wir dich haben wollen.
Leute, wir müssen zum Ende kommen. Wir verabschieden uns jetzt hier. Ich habe noch einen Folgetermin, deswegen muss ich jetzt so ungemütlich werden.
Ja,
das gut. Waren zwei Stricherpacken aus mit dem wunderbaren Andy Brings und gerne wieder. Und ich glaube, wir müssen
keine
auch,
Frage.
Wir müssen auch, es sind noch so viele Sachen.
Absolut.
Auch. Wir müssen noch weiter KI verteufeln, müssen wir noch.
Ja.
Ne? Wir müssen noch KI verteufeln und so, da müssen wir auch nochmal drüber sprechen. Über die Serien müssen wir sprechen.
Andy, es war sehr, sehr schön.
Danke gleichfalls.
Sehr schöner
große Ehre, großer Spaß.
Super, cool. Danke.
Danke.
Auf Wiederhören.
Tschüss.
Tschüss.